do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Heute geht es um MVPs und da habe ich das große Vergnügen, mal wieder hier im Call begrüßen zu dürfen. Ich bin Lorenzo Ligresti übrigens und ich begrüße meinen MVP, Julius Schubert. Julius, wie geht es dir an diesem wunderschönen Dienstagmorgen?
Nicht so gut. Ich bin 3 Stunden geschlafen, mir die Nacht um die Ohren geschlagen, habe das Lakers-Spiel geguckt heute Nacht oder heute Morgen deutscher Zeit, was natürlich nicht so erfreulich war aus Lakers Sicht, eine 17-Punkte-Führung im letzten Viertel verspielt. Aber ansonsten mache ich das Beste draus jetzt hier an diesem Vormittag und freue mich natürlich auch wie immer mega auf unsere Aufnahme.
Ich freue mich auch sehr. Ich glaube, heute wird eine sehr, sehr spannende Folge, auch für uns beide. Wir hatten eine sehr grobe Vorbesprechung und haben ganz grob abgesprochen, wie wir das Ganze angehen wollen. Wissen aber im Großen und Ganzen nicht, was der jeweils andere da so fabriziert hat in seiner Recherche und was er heute vorstellen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden uns natürlich die MVP-Kandidaten der laufenden Saison anschauen. So eine Art viel zu frühes MVP-Power-Ranking. Eher eine Prediction, was wir glauben, wer dann am Ende der Saison in diesem Rennen die Nase vorn haben könnte. Und vor allem natürlich die Fragen, die wir uns in diesem Podcast stellen. Warum hat derjenige die Nase vorn am Ende und woran könnte das liegen? Wir sind in die Vergangenheit zurückgegangen, haben uns die MVPs dieser wunderschönen Liga mal etwas genauer angeschaut. Vor allem die MVP-Rennen der letzten 12 Jahre, beginnend 2010, beziehungsweise in der Saison 2010-2011. Werden da ein bisschen in die Tiefe gehen, wieder versuchen, Kriterien aufzustellen, wie wir das bei unseren Breakout-Kandidaten gemacht haben. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was da so rauskommen wird und was wir da im Dialog zusammentragen können. Vorher geht es aber wie immer mit den Headlines los und diese Woche bin ich dran anzufangen. Ich hatte quasi die Qual der Wahl. Also das Lakers-Spiel heute Nacht hat sich natürlich aufgedrängt aus verschiedenen Gründen. Tyrese Halliburton, 14 Assists, 0 Turnover. Aber wir haben schon genug über Halliburton geschwärmt, dachte ich mir dann. Und ich wollte dir auch nicht unnötigen Schmerz noch zufügen an diesem Dienstagmorgen.
Vielen Dank.
Wir hätten natürlich das Duell der Superstars, Kevin Durant versus Bol Bol, von heute Nacht hätten wir aufgreifen können. Ich habe mich aber für die Headline entschieden, auch das basierend auf einem der Spiele heute Nacht, aber auch generell aus Eindrücken der letzten Wochen. Wir nehmen Dienstagmorgen auf, wie gesagt, das heißt heute Nacht war ein Full Slate of Games, ich glaube fast alle Teams waren irgendwie zugange und ich habe mich für die Headline entschieden, warum wird nicht mehr über Devin Booker gesprochen? Also nicht mehr im Sinne von man spricht nicht mehr über ihn, sondern nicht mehr im Sinne von ich finde man sollte mehr über ihn sprechen und ich glaube es ist ein Name, den wir auch in unseren MVP-Diskussionen gleich vermutlich, wenn überhaupt nur sehr am Rande nennen werden. Aber es ist jemand, der in den letzten Wochen einfach einen unfassbaren Ball spielt. Und das wollte ich einfach mal kurz hier shoutouten sozusagen. Heute Nacht hat er seine Suns zum Sieg über die Sacramento Kings geführt mit 44 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists und 6 Steals. Auf die Saison gesehen legt er 28, 5 und 6 auf knapp. Die Suns sind jetzt inmitten einer 5-Game-Winning-Streak und sie sind jetzt seit 10 Spielen ohne Chris Paul. In diesen 10 Spielen aber mit einer Bilanz von 7-3 trotzdem weiterhin auf Top-Team-Kurs im Westen. Und das hat natürlich hauptsächlich mit Devin Booker zu tun, der, ich finde, man kann den Case machen, in der besten Form seiner Karriere ist gerade. Er wirkt als Scorer nochmal einen Tick unausweichlicher. Es ist einfach eine große Freude, diesem Jungen gerade zuzusehen. Und zumindest in meiner Wahrnehmung wird da nicht allzu viel drüber gesprochen im Moment.
Ja, zum Zeitpunkt, wenn diese Podcast-Folge droppen wird am Donnerstag, wird auch schon ein Video über Devin Booker auf meinem Kanal online gegangen sein mit dem Titel Ist Devin Booker unterbewertet mittlerweile? Ich habe nicht die allergrößte Meinung von Devin Booker, was einfach damit zu tun hat, dass er in den letzten Playoffs abgetaucht ist, dass er in den Finals gegen die Bucks 2021 abgetaucht ist und ich da einfach eine ganze Reihe von jungen Spielern in der NBA sehe, die ich mehr mag, weil Booker nicht dieser klassische balldominante Pick-and-Roll-Ballhändler ist, der da Defense seziert. Was allerdings Booker von Spielern wie Doncic, Young, Morant, SGA oder Tyrese Haliburton, ist es eher halt in meinen Augen ein bisschen vielseitiger. Ja, er ist nicht dieser Pick-and-Roll-dominante junge Guard, aber dafür ist er jemand, der abseits des Balles extrem variabel einsetzbar ist, für den man Spielzüge läuft, der in Handoffs enorm dominant ist und der, du hast gesagt, in der Saison den besten Basketball seiner Karriere ist und in meinen Augen als Spieler noch nie so komplett war, wie er es heute ist. Zieht wieder häufiger zum Korb als in den letzten Jahren, zieht ein bisschen mehr Fouls als in den letzten Jahren, ist in meinen Augen, auch wenn das die Assists nicht so ganz widerspiegeln, als Passspieler besser als in den letzten Jahren, weshalb ich ein bisschen optimistischer bin, was Devin Bookers Playoff-Performances in der Zukunft und gerade in die Saison angeht, weil er halt wirklich die Suns da aktuell auf seinem Rücken trägt. Und wir waren ja beide nicht so optimistisch, was die Suns-Saison angeht. Mhm. Du hast die Robert Sarver-Situation angesprochen, damals in unserer Contender-Folge. Jay Crowder, der jetzt zu Hause jetzt immer noch auf der Couch sitzt, während die Suns den Westen anführen. Chris Paul, der wieder älter ist als letzte Saison natürlich. Und dass man dann so rauskommt, jetzt hier die Andrew Ayton, dieses ganze Drama. Und dass man da jetzt so rauskommt, das zweitbeste Netrating der NBA hat, das hat man zu dem Großteil Devin Booker zu verdanken, der in diesem Jahr mehr ist als dieser Tough Shot Maker, der in den letzten Jahren war. Und das war ja immer so ein bisschen das Booker-Problem. Wenn diese schwierigen Würfe, von denen er ja so sehr lebt, nicht gefallen sind in den Playoffs, dann ist er halt abgetaucht. Und in dieser Saison kann er auf mehrere Arten und Weisen dominieren. Von daher, ja, mag ich die Headline.
Das freut mich sehr. Noch ein ganz kurzer Zusatz. Die Lineups mit Devin Booker und ohne Chris Paul auf dem Feld bislang in dieser Phoenix-Saison, wo also Booker logischerweise tatsächlich der Nummer 1 Creator ist in diesem Team, haben ein Offensivrating von 120 in fast 1000 Possessions. Also, wie du sagst, ich finde, er macht inzwischen in dieser Saison, was den Eye-Test betrifft, diese 5,8 Assists sind für seine Verhältnisse sehr stark. Sie sind nicht ganz Career-High. Das war in der Zeit, bevor dann Chris Paul ankam in Phoenix, als er halt wirklich noch mehr oder weniger eine One-Man-Show war und dieses Team ja auch nicht so super war. Da waren in Sachen Stats nochmal etwas mehr drin, aber ich finde, er macht als primärer Ballhändler und als Playmaker einen noch besseren Eindruck, als das die letzten Jahre schon der Fall war. Und das ist für Suns-Fans natürlich ermutigend, weil man blickt auf eine mögliche Postseason voraus, in der man vielleicht sogar schon davon ausgehen muss, dass Chris Paul wieder nicht bei 100% sein kann in seinem Alter und mit seiner Historie. Und da wird es umso wichtiger, dass dann Devin Booker übernehmen kann und der beste Spieler dieses Teams sein kann und der Initiator. Und es wird interessant zu sehen sein, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Bislang aber Devin Booker, absolut geile Saison. Was ist deine Headline?
Die Minnesota Timberwolves sind nicht einmal in der regulären Saison gut. dass sie in den Playoffs nicht so wahnsinnig gut sein werden mit diesen beiden Big Men gegen kleine Lineups, gegen Five Out. Dafür musste man, glaube ich, kein Hellseher sein, dass dieses Team irgendwo ein Ceiling hat, was begrenzt ist. Dass die allerdings nicht mal in der regulären Saison gut sind, das ist schon in meinen Augen ziemlich überraschend und traurig mit anzuschauen. Gerade für Wolves-Fans. Heute Nacht hat man wieder aufs Maul bekommen. Diesmal von den Washington Wizards, hat da 142 Punkte einstecken müssen. Neues Career High von Kristaps Porzingis. Vorgestern, auch das war ein Spiel, was ich live geschaut hatte, hat man 137 eingeschenkt bekommen von den Golden State Warriors zu Hause. Also Minnesota aktuell auf Platz 15 beim Defensivrating, hat eine noch schlechtere Offensive. Und das funktioniert überhaupt nicht mit den beiden Bigs. Towns jetzt auch sich verletzt heute Nacht. Also auch da eine schlechte Nachricht für Minnesota Timberwolves-Fans. Anthony Edwards hat diesen erhofften Leistungssprung bis jetzt noch nicht gemacht, wir hatten beide Edwards als einen unserer Breaker-Kandidaten, möchte ich meinen. Ja. Das sieht man bisher überhaupt nicht. Die Angela Russell sieht überhaupt nicht gut aus an beiden Enden des Parketts. Towns wieder eine Usage, die viel, viel, viel zu wenig ist. Das Spacing ist eine Katastrophe. Schlechteste Transition-Defense-Team in der NBA. Man kann nicht rebounden. Also das ist wirklich, hat genug taktische Gründe, hat genug personelle Gründe, aber was die Timberwolves da bisher machen, ist nicht gut, sagen wir es mal so.
Es ist wirklich erschreckend vielleicht sogar schon. Also ich war auch jemand, der, was das Regular Season Ceiling der Timberwolves angeht, sehr, sehr optimistisch war. Also ich habe denen zugetraut, dass sie locker in die Top 3 im Westen kommen können und vielleicht sogar den Westen gewinnen könnten, wenn alles super zusammenläuft. Spoiler, es kam nicht so. Und es sind vor allem Dinge, also diese ganzen Spacing-Geschichten und dass der offensive Fit mit Edwards und Towns, dass da die Rollenverteilung noch nicht ganz klar ist, das sind ja Dinge, die man schon hat absehen können und es sind auch Dinge, von denen ich glaube, dass sie sich noch verbessern können im Laufe der Saison, je länger dieses Team zusammenspielt. Dann gibt es aber andere Dinge, bei denen ich mir nicht erklären kann, warum die so sind. Du hast gerade die Transition-Defense angesprochen. Auch das ist irgendwo logisch. Wenn du zwei Bigs auf dem Feld hast, kommst du halt nicht so schnell wieder zurück in der Transition-Defense. Aber dass sie da so schlecht drin sind und dass sie zum Beispiel auch in Sachen Offensiv-Rebounding sind sie Platz 19 beim eigenen. Die gegnerische Offensive-Rebounding-Quote, da sind sie aber Platz 23. Also sie lassen an beiden Enden des Feldes viel zu viele Rebounds für den Gegner zu, obwohl du diese Big, also obwohl du Gobert, Towns und dann ja noch eine ziemlich große und lange Flügelrotation mit Edwards, McDaniels, Carl Anderson, D'Lo ist ein ziemlich großer Guard, sollte besser rebounden, als er es tut. Ja, sie sind auch offensiv das zweitschlechteste Transition-Team. Auch das irgendwo logisch, aber mit so Spielern wie Edwards, auch da sollte eigentlich mehr drin sein.
Ja.
Also die Erklärung, die auf der Hand liegt, ist natürlich, dass es viel auch am Einsatz liegt und an der Teamchemie. Und es kommen ja auch keine sonderlich guten Vibes bislang aus Minnesota. Aber ich frage mich, ob da noch nicht vielleicht noch ein anderes Problem dahinter steckt, das sich als eines erweist, das sich vielleicht nicht so leicht aus der Welt schaffen lässt. Und deswegen, klar, Pessimismus ist inzwischen leider sehr angebracht, was die Wolves angeht.
Ja, man muss halt unterscheiden bei Problemen, die mit der Zeit einfach besser werden, wenn dieses Team eingespielt ist. Und es ist halt ein Experiment, eins, was wir ja aus guten Gründen in der aktuellen NBA, in der modernen NBA nicht so oft sehen. Und dass gerade solche, wenn Teams dann mal so etwas Besonderes versuchen, wie jetzt halt dieses Twin-Tower-Experiment, dass das halt Zeit braucht, das verstehen, denke ich, die Leute auch. Aber dass gerade defensiv so viele Probleme gibt und sich da so viel einfach auf individuelle Fehler von Anthony Edwards, teilweise von D'Angelo Russell auch vor allem zurückführen lässt. Ich meine, man hat eine gute Defensive, wenn Rudy Gobert auf dem Parkett steht. Also man ist sehr, sehr gut in den Gobert-Minuten. Man kann halt die Minuten ohne Rudy Gobert absolut nicht überleben. Und es ist halt dann immer so eine schwierige Entscheidung. Wenn man Gobert auf dem Parkett stehen hat, läuft es halt offensiv nicht. Dafür hat man eine starke Defensive. Wenn man Gobert nicht auf dem Parkett hat, läuft es dann auf einmal offensiv. Dafür stoppt man dann defensiv keinen mehr. Wenn beide Bigs auf dem Parkett stehen, dann hat man halt eine durchschnittliche Defense und eine durchschnittliche Offensive, was auch nicht so richtig das ist, was man unbedingt möchte. Also, und gerade in der regulären Saison, wo Teams das ja noch nicht mal so gezielt, wir haben ja über den Unterschied zwischen Regular Season und Playoff Basketball auch geredet, wo Teams das noch nicht mal so krass versuchen auszunutzen, dass man halt Five-Out spielt gegen die Timberwolves, dass man wirklich da Towns quasi am Perimeter attackiert. Das ist ja noch nicht mal so. Und trotzdem sieht es so schlimm aus. Also ich sehe da nicht sehr, sehr viel Gutes in der Zukunft der Minnesota Timberwolves. Bin ziemlich pessimistisch mittlerweile.
Pessimistisch muss man nicht sein bei den Spielern, die wir in den kommenden Minuten, vielleicht Stunden, wer weiß, wie lange wir heute an der Sache dran sind, über die wir jetzt sprechen werden. Und das sind die MVP-Frontrunner, MVP-Kandidaten, die Spieler, die bislang in diesen ersten ungefähr 20 Spielen. Die meisten Teams haben inzwischen jetzt 20 Spiele absolviert, ein paar ein bisschen weniger, ein paar mehr. Pi mal Daumen, 20 Spiele. Was im Rückschluss heißt, dass wir ein Viertel der Saison schon fast hinter uns haben, fällt mir gerade auf. Ganz schön krass.
Ja, ja.
Wahnsinn. Wie die Zeit verfliegt, wenn man einen wöchentlichen NBA-Podcast macht. Wir reden über MVPs. Wir reden über die Spieler, die bislang am meisten haben beeindrucken können. Und dafür haben wir natürlich, wie das unser Credo ist, dafür haben wir in die NBA-History zurückgeschaut und vor allem in die jüngere Vergangenheit. Ich würde mal einsteigen mit ein paar Basic Facts bzw. Stats, was den MVP-Award angeht. Und dann würde ich ganz gerne erstmal an dich übergeben, weil ich sehr gespannt bin zu erfahren, wie du an diese Recherche herangegangen bist. Und dann werden wir uns einfach so ein bisschen ranfühlen, abtasten und mal schauen, wo die Reise hingeht in der heutigen Folge. Und am Ende kommen wir dann natürlich wieder zurück und reden über die MVP-Kandidaten dieser Saison und wem wir es am ehesten zutrauen, dass er am Ende tatsächlich diese Trophäe in Händen halten kann. So, dann legen wir los. Es gab in der Historie unserer aller Lieblingsliga. 67 MVP-Preisträger, 67 Saisons, in denen dieser Award vergeben wurde. Der erste war Bob Pettit von den St. Louis Hawks damals noch in der Saison 1955-56. Der letzte natürlich Nikola Jokic in der vergangenen Saison. Und ich habe von diesen 67 MVPs ein paar Durchschnittsstats berechnet, weil ich dachte, dann könnte man vielleicht einen ganz coolen Anhaltspunkt haben in der Bewertung der diesjährigen Kandidaten. Der durchschnittliche MVP in diesen 67 Jahren hat im Schnitt 77,46 Spiele absolviert. Das heißt, allzu viele Spiele verpassen ist historisch gesehen kein guter Indikator für einen guten MVP-Case. Nur zweimal gab es MVPs, die weniger als 60 Spiele absolviert haben. Das waren Bill Walton 1978 und Karl Malone 1999. Der durchschnittliche MVP ist 27,13 Jahre alt. Die jüngsten MVPs waren mit 22 Derrick Rose 2011 und Wes Unseld 1969. Übrigens einer von nur zwei Rookies, die es geschafft haben, den MVP Award zu gewinnen. Das waren einmal Unseld und einmal Wilt Chamberlain im Jahr 1960. Ganz kurz als Cliffhanger. Ich habe die heutige Trivia-Question wieder mitgebracht für das Ende der Folge. Und die hat natürlich auch mit diesem MVP-Award zu tun. Das heißt, sowohl du, Julius, als auch die Hörer an den mobilen Endgeräten, hört am besten im Laufe der Folge genau hin, weil zahlreiche der Namen, die dann später bei der Trivia-Question entscheidend werden, werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge ansprechen. Die ältesten MVPs waren witzigerweise zwischen 1996 und 1999. Michael Jordan und Karl Malone abwechselnd. Karl Malone war der älteste mit 35 Jahren, 99. MJ 98 war 34, im Vorjahr Karl Malone war 33 und da wiederum im Vorjahr MJ 32 Jahre alt. Was ich ganz spannend finde, es gab insgesamt nur 8 Gewinner, die älter als 30 Jahre waren. Und es gab dafür aber ganze 13 Gewinner, die unter 25 waren. Da hatte ich gefühlt irgendwie mit einem anderen Verhältnis gerechnet. Aber das hat sich eben herausgestellt. Und zu guter Letzt, der durchschnittliche MVP erzielt 26,09 Punkte pro Spiel. Die meisten natürlich Will Chamberlain, wenig überraschend, mit 37,6 in der 1960er Season. Und die wenigsten, der gerade eben schon angesprochene Wes Unseld, der 13,8 Punkte gemacht hat in seinem MVP-Jahr. Mhm. Witzigerweise war er der fünftbeste Scorer in seinem eigenen Team. Das fand ich sehr kurios. So viel zu den ganz historischen Stats. Und ich habe das auch nochmal ganz kurz für diesen Zeitraum, den wir uns jetzt genauer anschauen, nämlich ab 2010, 2011, also eine Sample Size von 12 MVPs. Diese Zahlen weichen nicht so wahnsinnig ab. Also zum Beispiel das Durchschnittsalter lag da bei 25,9 Jahren. Also schon, die MVPs in den vergangenen Jahren scheinen etwas jünger zu sein als im historischen Vergleich, aber so grundlegend schenkt sich das nicht so viel. Die Punkte und die Spiele habe ich nicht ausgerechnet, verzeiht es mir. Es war sowieso sehr viel mit Taschenrechner in der Hand und so weiter.
Wir verzeihen dir.
So. Das mal als kleine historische Einordnung. Zwei Dinge, die man bei dieser Diskussion, glaube ich, im Hinterkopf haben sollte. Von 1967 bis 1977 gab es die ABA, also quasi die Konkurrenzliga zur NBA. In diesen Jahren, allen voran natürlich Julius Irving, der in diesen Jahren in seiner Prime war und sicherlich in der NBA noch den ein oder anderen MVP-Titel hätte mehr vielleicht abstauben können. Das für den Hinterkopf. Und zweitens, dieses Voting-System, wie wir es heute kennen, dass die Medienvertreter den MVP wählen, das gibt es erst seit 1981. Davor haben die Spieler den MVP der jeweiligen Saison gewählt. Was natürlich in etwas einem anderen Licht gesehen werden muss, als wir das heutzutage so kennen in diesem Award. Gerade auch mit Geschichten wie rassistischen Hintergründen, gerade bei diesen ganz frühen Wahlen und so weiter. Auch das kleine Information für den Hinterkopf. Und dann würde ich, wie gesagt, jetzt mal an dich übergeben und bin sehr gespannt, wie du die Sache angegangen bist in die Betrachtung dieser MVP-Rennen in den letzten 12 Jahren.
Also ich habe mir ab der Saison 2010-11, dem ersten LeBron-Jahr in Miami, was auch eigentlich ein ganz schöner Cut ist, weil einfach rund 2010 Anfang oder 2000 Anfang, aber das ist ja eine neue Ära auch in der NBA gewesen und von daher fanden wir, dass es auch ganz gut passt. Und ich habe mir fünf Kriterien, also beziehungsweise ich habe mir alle Kriterien überlegt, die mir einfallen, alle größeren Kriterien, woran denn eine MVP-Saison gemessen wird oder was denn wichtige Kriterien sind, die erfüllt sein müssen oder die zumindest teilweise erfüllt sein müssen oder wonach man die MVP-Favoriten, MVP-Kandidaten auch ranken und miteinander vergleichen kann. Mhm. Die habe ich überlegt, da kamen dann 5 bei raus. Es ist einmal der Teamerfolg. Also wie gut war das Team in der regulären Saison, was den Record, was das Netrating angeht. Dann die individuellen Leistungen, also wie gut haben die Spieler individuell gespielt, von ihrem Niveau her und natürlich auch von ihren Stats her. Wie viele Spiele haben sie absolviert in dieser Saison? Wie gut war das Team ohne sie? Also wie viel Hilfe hatten sie? Und der 5. Punkt ist das Narrativ bzw. ihre Story, was natürlich auch immer ein sehr, sehr großer Faktor ist. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, wer waren jeweils die 3 MVP-Finalisten, die Spieler mit den 3 meisten Votes. Und dann habe ich halt diese 3 Spieler gerankt in diesen Kriterien. Also wer von den 3 hat den meisten Teamerfolg gehabt, wer hat am besten individuell gespielt, wer hat die meisten und wenigsten Spiele absolviert, wer hatte die günstigste Storyline in dieser Saison und wer hatte die wenigste Hilfe, die meiste Hilfe, wie sah das da aus? Und das habe ich quasi für diese Jahre gemacht und aufgrund dieses Rankings und diesen, was dann dabei rauskam, habe ich so ein paar, ich habe es hier in meinen Notizen als MVP-Regeln bezeichnet, ein paar Erkenntnisse aufgeschrieben, was denn anscheinend wichtig ist, wenn du MVP werden willst, was weniger wichtig ist, was ja die größeren Kriterien sind, was vielleicht ein bisschen kleiner wiegt, welche Ausnahmen vielleicht die Regel bestätigen, all solche Geschichten und das dann angewendet, dieses erlernte Wissen auf die aktuell laufende Saison, auf die Spieler und da dann geguckt, wer denn da, wenn man diese Kriterien so betrachtet und so wichtet, rausfällt von den guten Spielern, wie man sie vielleicht ranken könnte und mein einer Kandidat, den ich davor schon hatte, was dann so ein bisschen für mich die Bestätigung war, dass quasi das auch Sinn gemacht hat, was ich da erarbeitet habe, war das der Spieler, den ich mir vorher überlegt hatte, den ich auch in meinem Video von einer Weile als meinen Favoriten auf den MVP war, dass das dann jetzt auch anhand der neuen MVP-Regeln, wie ich es wie gesagt bei mir genannt habe, auch dieser Spieler rauskam. Und das war so ein bisschen das, was ich gemacht habe.
Sehr, sehr cool. Ich bin natürlich ähnlich vorgegangen. Ich habe mir die MVP-Rennen bzw. die MVP-Gewinner der letzten 12 Jahre genauer angeschaut und bin dann in meiner Recherche, in meiner Betrachtung logischerweise wahrscheinlich auf sehr ähnliche Kriterien gekommen wie du. Aber wenn du sagst, du hast dir wirklich minutiös diese Erkenntnisse, diese MVP-Regeln rausgeschrieben, wollen wir es dann vielleicht so machen, dass wir diese Regeln von dir einzeln abarbeiten, Schritt für Schritt und dann zu jeder Regel ein bisschen in die Diskussion gehen und uns ein paar prominente Beispiele anschauen und so weiter?
Let's do it.
Alright.
Sehr, sehr gerne.
Dann hau rein. Die erste von Julius Schuberts MVP-Regeln. Wir könnten so einen Jingle einführen. Die erste MVP-Regel.
Machen wir so. Hau rein. Okay, meine allererste Regel ist, was auch ganz witzig ist, weil diese Regel geht halt wirklich los mit in der Regel. Also in der Regel gewinnt der beste Spieler der Saison. In der Regel gewinnt der Spieler, der individuell am besten gespielt hat, weshalb für mich von all diesen Kriterien das Kriterium individuelle Leistung das Wichtigste war. Ausnahmen sind, wenn wir auf diesen gerade von uns angesprochenen Zeitraum schauen, ist Kevin Durant 2014 und Westbrook 2016, wobei Westbrook in vielen Sachen da der Outlier und die große Ausnahme ist. Was bei Westbrook das Besondere ist, und das ist dieses Phänomen, es muss nicht stimmen, aber wenn alle glauben, dass es so ist, dann ist es egal, ob es stimmt oder nicht. Und Westbrook hat die Zahlen aufgelegt. Damals hatte natürlich Westbrooks absoluter größter Punkt war natürlich sein Narrativ und die Story. Aber Westbrook hat ein Triple-Double aufgelegt, das hat es doch nie gegeben. Und aufgrund dessen haben viele einfach gedacht, dass er der beste Spieler in der Saison war. Ich habe neulich ein Interview gesehen, da hat Dwayne Wade gesagt, dass Westbrook 2016 der beste Spieler der NBA war an beiden Enden des Parketts. Also das haben auch nicht nur Journalisten geglaubt, sondern auch anscheinend der ein oder andere Spieler oder zumindest einer der damals noch aktiven Spieler. Deswegen Westbrook da die Ausnahme, wobei auch hier nochmal dann der besondere Punkt war, dass ich glaube, es gab wirklich viele Leute, die fanden, dass er die beste Saison gespielt hat von allen. Wo wir jetzt natürlich im Nachhinein wissen, das war nicht so und eigentlich auch schon damals klar war, dass es nicht so war. Und halt Kevin Durant 2014 war auch nicht der beste Spieler. lass uns gerne erstmal darüber reden, bevor wir dann vielleicht über dieses KD-Ding nochmal reden, weil ich das gerne mit einer zweiten Regel verknüpfen würde, die man dann wirklich so sagen kann. Und das ist einfach, also das war jetzt mehr so, in der Regel ist es so, aber der zweite Punkt, der halt auch dafür gesorgt hat, dass KD auch als nicht bester Spieler 2014 gemacht, ist halt dann wirklich eine knallharte Regel, die man dann auch wieder auf diese aktuell laufende Saison anwenden kann. Ganz cool.
Ja, lass uns kurz über Westbrook sprechen. Es wird dich nicht überraschen zu hören, dass ich zu diesem MVP-Rennen 2016, 2017, da habe ich die meisten Notizen von allen.
Ach stimmt, 2016, 2017. Ich habe Westbrook 2016 gesagt,
ja, genau, es war 2017. Also die Saison 16, 17. Sicherlich einer der kontroversesten MVP-Titel vielleicht aller Zeiten. Also da gibt es sicherlich NBA-Historiker, die da etwas besser Bescheid wissen, aber ich bin in diesem Punkt tatsächlich auch ein bisschen zurückgegangen. Und es gibt so ein paar andere Kandidaten, aber lass uns vielleicht kurz erstmal noch bei Westbrook bleiben. Es gibt ein Kriterium, also was heißt Kriterium? Ein Phänomen, ich habe es den Novum-Faktor genannt, den man auch bei Nikola Jokic 2020/21 vielleicht oder beziehungsweise wahrscheinlich in beiden Jokic-Jahren, jetzt die letzten beiden Jahre, über die wir sicherlich auch noch gleich sprechen werden, auch da kann man das anwenden. Diese Geschichte, dass Westbrook dieses Triple-Double auflegt, das erste Mal seit Oscar Robertson, er bricht den Rekord für die meisten Triple-Doubles von Oscar Robertson. Das waren Dinge, und da gibt es ja auch Interviews aus den 80ern, 90ern, 2000ern, jeder dachte, dass dieser Rekord von Oscar Robertson, dass das nie wieder jemand schaffen wird. Ein Triple-Double aufzulegen, auf eine komplette Saison gesehen, galt einfach als unmöglich. Und dass dann jemand kommt, der das eben schafft und der für dieses Novum sorgt in der moderneren NBA-Geschichte, das hat natürlich diesem Narrativ nochmal einen ganz anderen Dreh und einen ganz anderen Push gegeben. Und dann muss man bei Westbrook natürlich dazu sagen, dass das Narrativ sowieso schon ziemlich gut aussah. Also das war die Saison, nachdem Kevin Durant die Thunder verlassen hatte. Kevin Durant wurde dann als Verräter gebrandmarkt und als Schlange und als was auch immer. Die Thunder, die gerade ihre blühende Zukunft noch vor sich hatten mit ihren beiden Superstars, und jetzt auf einmal werden sie abrutschen, und dann packt eben Russell Westbrook dieses Team auf seine Schultern, mehr oder weniger buchstäblich, und führt es halt doch noch in die Playoffs. Ein Team, das um ihn herum maximal mittelmäßig war. Und das war natürlich das Narrativ, das groß für ihn gesprochen hat dann in dieser Saison. Ja, und deswegen muss man es, glaube ich, ganz klar so sagen. Westbrook war in dieser Saison nicht der beste Spieler. Das war vermutlich James Harden. Würde mich jetzt interessieren, glaubst du, es war Harden? Okay. Im Voting war es auch relativ knapp zwischen den beiden. Also es war kein Landslide-Victory für Westbrook. Und bezeichnenderweise, kleiner Fun-Fact zu der Saison, die beiden Teams sind ja dann in der ersten Runde im Westen aufeinander getroffen. OKC gegen Houston. Und bezeichnenderweise waren die Thunder dann ziemlich chancenlos in 5 Spielen. Aber Westbrook hat ein Spiel mit 32, 12 und 11 quasi im Alleingang gewonnen. Das eine, das sie gewonnen haben in dieser Serie, und war in zweien der Niederlagen auch. Er hat einmal 51 Punkte, einmal 47 Punkte. Hat insgesamt in dieser Serie 37,4, 11,6 und 10,8 aufgelegt. Also es war quasi nochmal die Storyline dieser Saison mit Westbrook als Anführer eines mittelmäßigen Teams. Quasi nochmal in a nutshell in dieser Playoff-Serie gegen die Harden Rockets. Aber ja, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das war wahrscheinlich ein MVP-Titel, bei dem man damals schon Zweifel hatte, viele zumindest, wo man aber rückblickend sagen muss, das war definitiv nicht die richtige Wahl und auch nicht der beste Spieler, der in diesem Jahr gewonnen hat.
Von diesen 5 Finalisten war er auch der die, oder sagen wir zumindest von den 4, gut, es waren jetzt nicht 4 Finalisten, aber von den 4 Spielern mit den meisten Votes, das war Kawhi Leonard es war LeBron an 4, Kawhi an 3 und Harden an 2. Die haben alle drei eine bessere Saison gespielt als Westbrook. Bei aller Liebe.
Ja, das in meinen Augen. Das muss man so sagen. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar historische Outlier, aber da würde ich den ein oder anderen einfach bei weiteren Punkten, zu denen wir jetzt vermutlich kommen, einstreuen. Also ich glaube, die Debatte, was war der unverdienteste MVP-Titel in History? Ich glaube, das ist vielleicht eine Debatte für einen anderen Tag. Und da sind wir auch nicht die beiden Schriftführer, glaube ich, in dieser Debatte, als Leute, die irgendwie Mitte der 2010er angefangen haben, NBA zu schauen.
Hey, sprich für dich. Okay, sprich okay, für dich, bitte.
Gut, das heißt also gut, dein erstes Kriterium, der beste Spieler. Wollen wir noch kurz über KD reden, 2014? Da bist du der Meinung, dass...
Wir können gerne...
Achso, nee, du meintest, du würdest es mit einem anderen Kriterium verbinden?
Wenn wir dann speziell über KD reden, aber vielleicht um einfach diesen Punkt nochmal zu unterstreichen, dann können wir ja dann gerne vielleicht über KD reden. Zum Thema bester Spieler wird MVP. Nikola Jokic war der beste Spieler in der regulären Saison in jedem der beiden letzten Jahre. Giannis war es in jedem der beiden Jahre davor. Harden war der beste Spieler in der regulären Saison 2018. LeBron war es in den Jahren, in denen er MVP wurde. Ich glaube auch, man kann den Case für Derrick Rose damals machen. Obwohl LeBron individuell der bessere Allround-Spieler war, kann man den Case machen, dass Rose besser gespielt hat in dieser regulären Saison, in meinen Augen im Nachhinein. Auch wenn das die Zeit war, wo ich die NBA noch nicht wirklich aktiv verfolgt habe damals. Das war das Jahr, wo mein Interesse für die NBA kam, aber so richtig verfolgt habe ich das natürlich auch noch nicht. Aber das nur nochmal vielleicht zu dem Punkt, dass, glaube ich, wirklich der Spieler, der auch am besten performt hat, einfach MVP geworden ist bis auf diese beiden Jahre. Was uns zu 2014 bringt, wo Kevin Durant MVP wurde, weil niemand, und das ist meine zweite Regel, absolut niemand gewinnt dreimal in Folge. Niemand gewinnt dreimal in Folge. Nicht LeBron James damals, Prime LeBron James, nicht Stephen Curry, der danach zweimal wurde, nicht Giannis, der dann später zweimal wurde. Und die Saison wird auch Nikola Jokic nicht MVP, einfach weil er es zweimal hintereinander gewonnen hat und niemand gewinnt dreimal in Folge.
Ja, absolut. Stichwort Voter Fatigue. Damals war es eben LeBron, der in den beiden Vorjahren absolut verdienterweise den MVP Award gewonnen hat und der auch vermutlich in dieser Saison 2013-14 der deutlich beste Spieler der NBA war.
Ja.
Und dann kam in diesem Rennen noch ein Blake Griffin dazu, der mit den Clippers eine überragende Saison gespielt hatte. Aber dass es am Ende dann doch KD geworden ist, das hatte sicherlich größtenteils mit Voter Fatigue zu tun.
Weißt du, wer auf Platz 4 war im Voting?
War das Joakim Noah-Jahr?
Ja.
Auch geil.
Ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, also du hast gesagt, dreimal in Folge, das passiert im Prinzip nie. Das letzte Mal, dass das passiert ist, war Larry Bird in den 80ern. Und davor haben das nur Will Chamberlain und Bill Russell geschafft. Und selbst bei Bill Russell, also wie gesagt, damals haben noch die Spieler gewotet. Bill Russell war die alles überstrahlende Figur in der Liga damals bei dem besten Team, das 11 Championships in Folge gewonnen hat. Also ich glaube, wir haben es beide nicht gesehen, aber ich denke, ein Blick in die Stats würde verraten, das steht auch auf meiner Liste, der vielleicht unverdientesten ever ist einer davon, nämlich Bill Russell in der Saison 1962. Das war nämlich Will Chamberlains legendäre 50 Punkte pro Spielsaison und das ist rückblickend schon ziemlich absurd, dass jemand, der so eine Saison hinlegt, nicht den MVP Award gewinnt. Das war eben eines dieser Bill Russell Threepeat-Jahre. Ja, Larry Bird hat es zuletzt geschafft in den 80ern und seitdem niemand. Und deswegen ein bisschen vorweggegriffen, aber ich glaube, wir sind uns einig, egal was Nikola Jokic dieses Jahr macht, außer er steht am Ende mit 40, 12 und 15 da, dann wird er dieses Jahr nicht nochmal MVP. Das ist einfach etwas, das man fast zu 100% ausschließen kann. Deswegen auch bei dem Kriterium, ja, ich gehe voll mit.
Ja, und wir wollen Kevin Durant natürlich auch nicht schlecht machen oder irgendwie sagen, dass das ein unverdienter MVP war, auch wenn er nicht der individuell am besten spielende Spieler in der Saison war. Er hat 81 von 82 Spielen gemacht, 38,5 Minuten pro Spiel, hat die NBA in Scoring angeführt mit 32 Punkten pro Spiel, so viel hat er nie gescored. Und man hatte 3 Siege weniger als die Spurs und damit den zweitbesten Rekord in der NBA. Von daher ist es absolut kein unverdienter MVP Award gewesen. Also das sollte jetzt natürlich auch absolut nicht so rüberkommen, ja.
Das war eben dieses Zusammenspiel. Also die Voter Fatigue hat reingekickt. Es war klar, oder es war im Prinzip klar, LeBron wird das nicht nochmal gewinnen. Und dann von den restlichen Kandidaten ist Durant dann natürlich rausgestochen. Er hatte auch die höchste Usage seiner Karriere, was ich interessant fand, also inklusive der Brooklyn-Jahre. Er hatte eine Usage von 32,8 in diesem OKC-Jahr. Du hast gesagt, 32 Punkte pro Spiel, dazu noch 7,5 Rebounds und 5,5 Assists. Nur ein Spiel verpasst in der Saison. Das war schon Wahnsinn, was er da abgeliefert hat. Und deswegen, ja, definitiv ein verdienter MVP-Titel, aber wenn wir wirklich nur danach gucken würden, wer war der beste Spieler der Welt, ich glaube, dann würde man relativ deutlich zu LeBron kommen. Und die Heat sind ja dann auch in dem Jahr nochmal in die Finals gekommen, dann von den Spurs geschlagen und dann war es auch schon wieder aus mit LeBron und den Heatles. Aber an sich, LeBron war in diesem Jahr der beste Spieler der Welt und hätte wahrscheinlich im Vakuum das wäre dann ja sein fünfter, also diese Voter Fatigue bei LeBron geht ja nochmal ein Stück weiter. Er hatte ja nicht nur zweimal in Folge gewonnen in den Jahren davor, sondern er hatte 4 der letzten 5 gewonnen. Er war ja in dem D-Rose-Jahr, ja, da kommen wir auch wieder zu Voter Fatigue, in dem D-Rose-Jahr war er ja schon Back-to-Back-MVP amtierender. Ja, das war sicherlich dann auch einer der Faktoren, die für D-Rose gesprochen haben in diesem 2011er Rennen. Aber dieser MVP-Case passt, glaube ich, zu dem einen oder anderen Kriterium noch etwas besser. Deswegen lass uns das vielleicht mal noch kurz aufschieben, die Diskussion. Mhm. Willst du weitermachen?
Ja.
Nächster Punkt. Die nächste MVP-Regel.
Also ich habe dann ein bisschen dann vielleicht die Überleitung individuelle Leistung, wo wir gerade geredet haben, und Teamerfolg, ja, sind das Allerwichtigste. Also die 5 Kriterien, die ich am Anfang gesagt habe, wo dann noch Anzahl der Spiele, Narrativ und wie gut ist das Team ohne den Spieler, die sind nicht alle gleich gerankt. Das sind nicht 20%, geht hier nicht jedes dieser Kriterien in die Wertung ein. Also individuelle Leistung und der Erfolg des Teams sind absolut überwiegend. Dazu dann vielleicht direkt die nächste Regel. Und zwar Teamerfolg, habe ich hier stehen, muss einfach ein Spieler muss einen gewissen Grund-Teamerfolg auch mitbringen, als mindestens. In den letzten Jahren ist es also auch nicht so, dass der Spieler vom besten Team der NBA gewinnt. Also so ist es auch nicht. Aber man muss zumindest ein Mindestmaß an Teamerfolg auch mitbringen. Ich meine, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, die Nuggets waren in Jokics letzten Jahren, hatten sie von den 3 Finalisten, Giannis, Embiid, Jokic, hatten die Nuggets den schlechtesten Record und das schlechteste Net-Rating. Jahr davor, wo Embiid, Jokic und Curry die 3 Finalisten waren, da hatte Embiid das Team die beste Bilanz und das beste Net-Rating. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier guckt, okay, welches Team hat am besten gespielt in der regulären Saison, die meisten Siege geholt, die beste Bilanz, das beste Net-Rating und sich dann da einen Spieler aussucht, aber es ist zumindest ein gewisses Minimum muss vorhanden sein.
Ja.
Und es hilft natürlich, in den beiden Giannis-MVP-Jahren davor waren die Bucks jeweils das statistisch beste Team der NBA mit den meisten Siegen. Und das stärkt natürlich den Case nochmal extrem.
Absolut. Lässt sich auch statistisch belegen und unterstreichen. Ich habe da auch den Durchschnittswert ausgerechnet, sowohl für dieses Jahrtausend, also ab der Saison 2000, 2001, als auch für den Zeitraum, den wir uns jetzt gerade anschauen, liegt der Durchschnitt, also der durchschnittliche MVP, dessen Team gewinnt 60 Spiele. Was eine hohe Zahl ist, auch in den letzten 12 Jahren, obwohl wir die beiden großen Outlier, wahrscheinlich sogar in History, aber zumindest der letzten 20 Jahre, nämlich die Thunder 2016-17, wir haben gerade über Westbrook schon gesprochen, und die Nuggets 2021-22 in der Vorsaison. Das sind die beiden großen Outlier mit 48 beziehungsweise 47 Siegen im Fall der Thunder damals. Ich habe die Lockout-Season 2011-2012 und die beiden Corona-Jahre habe ich angeglichen in dieser Rechnung. Also da habe ich die Win-Percentage genommen und habe das dann hochgerechnet, was das bei einer 82-Spiele-Saison gewesen wäre. Und da kommt man eben auf im Schnitt 60 Spiele, die das Team eines MVPs gewinnt. Und das ist eine sehr deutliche Hausnummer. Und wie du sagst, es ist kein festes Kriterium. Es gibt die Beispiele, Jokic jetzt in seinen beiden Jahren, also die Nuggets waren im ersten Jokic-Jahr waren sie Dritter im Westen. Jetzt letztes Jahr waren sie Sechster im Westen sogar nur. Die Thunder waren Sechster in der Western Conference 2017. Es gibt diese Outlier, aber in aller Regel kommt der MVP von einem der Top-3-Seeds in der jeweiligen Conference.
Ich habe Heimvorteil bei mir stehen.
Meistens sogar wirklich vom Number One Seed. Also wenn man die letzten 22 Jahre kam der MVP 16 Mal von einem Number One Seed.
Krass,
ist schon eine sehr deutliche Statistik.
Und um das vielleicht ein bisschen zu relativieren, im letzten Jahr, es war nicht so, dass Giannis und Embiids Teams einfach alle weggeschossen haben und da viel, viel mehr Siege geholt haben als Jokic.
Ja.
Also die Bucks haben 51 Siege geholt, die Sixers haben 51 Siege geholt und die Nuggets halt 48. Und alle drei hatten ein ähnliches Net-Rating. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein richtig großer, krasser Unterschied gewesen ist. Und in dem Jahr davor, wie gesagt, war Jokic von den 3 Finalisten auf Platz 2, was den Teamerfolg angeht, weil die Warriors mit Curry, der an 3 war, ins Play-In mussten. Also das nochmal, vielleicht um das ein bisschen zu relativieren, ist auch in den Jokic-MVP-Jahren, da war jetzt kein 65-Siege-Team dabei, wo dann halt da der beste Spieler nicht MVP geworden ist. Das war alles auf einem ähnlichen Level bei den Finalisten.
Und auch das, glaube ich, ein schönes Beispiel, wie sich diese Kriterien gegenseitig auch eliminieren können, mehr oder weniger. Also ganz klar, man muss festhalten, vergangene Saison, Jokics zweiter MVP-Titel, das Kriterium Teamerfolg war nicht gegeben in dem Sinne. Aber es war eben der amtierende MVP, der auch im Vorjahr 2020/21, da war man sich, glaube ich, relativ einig, einfach zu Recht MVP geworden ist. Ich habe vorher den Novum-Faktor angesprochen. Auf jeden Fall. Sowas hat man von einem Big Man noch nie gesehen. Der hatte 26,4, 10,8 und 8,3 aufgelegt. Das sind Statlines, die es bislang nur bei Oscar Robertson und Russell Westbrook gegeben hatte. Und das von einem Center. Er hat komplett neue Level freigeschalten, was dieses Verständnis, das wir von Centern in der NBA haben. Und dann kommt die Saison 2021/22 und der Typ ist einfach noch besser. Und dann kickt da natürlich auch wieder so in gewisser Weise ein Narrativ rein. Wie kannst du denn dem amtierenden MVP, der verdiente MVP war, der noch besser wird,
das ist ein guter Punkt.
Wie kannst du dem denn dann nicht nochmal den MVP-Award geben? Nikola Jokic, letzte Saison, 27,1 Punkte, 13,8 Rebounds, 7,9 Assists. Er war vielleicht noch effizienter, sein True Shooting ist von 64,7 auf 66,1 geklettert. Ja, der Teamerfolg war nicht gegeben.
Aber wieder war bei den anderen Favoriten ja auch nicht so. Da war ja der Teamerfolg, deswegen fällt es halt in dem Fall nicht so stark ins Gewicht.
Ich finde, man kann sogar einen ähnlichen Case bei Giannis machen in den beiden Jahren zuvor. Giannis 2018, 2019, No-Brainer-MVP sozusagen, der beste Spieler beim besten Team mit einer absolut irren Statline. Und im Jahr drauf, in der Bubble-Saison, LeBron war wieder sehr stark vertreten bei den Lakers, nachdem er das erste Jahr bei den Lakers mehr oder weniger verkackt hatte sozusagen. Luka hatte gerade seinen Durchbruch, James Harden hatte eine irre Saison. Aber Giannis war halt der amtierende MVP, der dann noch besser war im zweiten Jahr. Und ich glaube, die Hemmschwelle, da jemand anderem diesen Award dann zu geben, das war einfach kaum möglich, auch bei Giannis. Giannis Statline aus der Saison 2019/20, aufgerundet 27-12-5, ein Block, ein Steal. Diese Statline gab es in der NBA-History genau dreimal. Und zwar diese beiden Giannis-Saisons und Kareem Abdul-Jabbar 1976, der dann übrigens auch MVP geworden ist in dem Jahr. Wobei man dazu sagen muss, dass Blocks und Steals erst ab 1973 getrackt wurden. Also vielleicht ein früherer Kareem oder auch Will Chamberlain, die werden da wahrscheinlich irgendwie mal rangekommen. Aber trotzdem, es war eine historische Statline, 2 Jahre in Folge. Er hat sich wahrscheinlich sogar nochmal verbessert im zweiten Jahr. Er hat 2019/20 fast 30 Punkte im Schnitt gemacht. Und dann liegt der Gedankengang einfach dem amtierenden MVP, der nochmal besser geworden ist. Ja gut, das ist dann halt nochmal der MVP.
Ja, und vor allem, wenn er dann noch den Defensive Player of the Year holt.
Ja, das hilft dann auch.
Das hilft dann auch nochmal, ja. Also man kann dann wahrscheinlich festhalten, wenn ein Spieler individuell der Beste war in der Saison und der Teamerfolg gegeben war und er vielleicht sogar beim besten Team der NBA war, dann wirst du MVP. Normalerweise.
Ja.
Dann wirst du einfach MVP. Was mich zu meiner nächsten MVP-Regel bringt, und die lautet, dass ein Spieler in keinem dieser 5 Kriterien wirklich schlecht sein sollte. Du solltest nicht, du musst jetzt nicht in jedem der Kriterien der Beste sein, auf Platz 1 sein, aber du solltest nicht wirklich schlecht sein. Du solltest nicht extrem viele Spiele verpassen. Du solltest halt nicht bei einem Team spielen, was gerade so in die Playoffs reinkommt, außer jetzt abgesehen von diesem krassen Westbrook-Jahr, worüber wir die ganze Zeit reden. Wäre ungünstig für deinen MVP-Case, wenn du dir die Stimmen mit 2 anderen MVP-Favoriten teilen musst und das Team auch ohne dich alle Spiele gewinnt, von denen du ja so vielen verpasst hast. Mhm. Also ist das für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, was vielleicht war das Timing dieser Serie, vielleicht hätten wir die am Ende bringen können, weil ich fand in dieser Saison gibt es gleich ein paar MVP-Kandidaten, die einfach rausfliegen, weil sie halt in 1, 2, vielleicht sogar 3 dieser Kriterien halt echt nicht gut aussehen und dann einfach der Spieler mein Favorit ist, der da in jedem dieser Kriterien gut aufgestellt ist. Aber das ist vielleicht ein ganz, ganz interessanter Punkt, wirklich, dass du in keiner dieser Kriterien wirklich reinscheißen solltest.
Ja, da habe ich jetzt so spontan ehrlich gesagt auch gar nichts zu sagen, würde ich voll mitgehen. Also natürlich ist es wichtig, diese Kriterien, ob das jetzt bewusst ist oder unterbewusst, die Leute, die dann am Ende für die Stimmen verantwortlich sind, die Medienvertreter, die meisten, die das da ja auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten machen. Ich glaube, so einen gewissen Kriterienkatalog hat jeder und ich denke, die gleichen sich ziemlich an, wenn dann natürlich in einem dieser Kriterien ein Spieler total abfällt. In welchem auch immer, dann ist das ein klares Minus und das ist schon sehr, sehr schwierig, das irgendwie
zum Beispiel,
zu überkommen.
Ja, im Jokic's erstem MVP, ja, Embiid war Dritter, hat halt aber nur 51 Spiele gemacht. Ja. Jokic hat 72 gemacht, Curry hat 63 gemacht, Embiid 51. Und dann hat einfach Curry da nicht diesen wirklich, wirklich großen Teamerfolg und Embiid hat so viele Spiele verpasst.
Genau, Curry war in dem Jahr, die Warriors waren auf Platz 8 im Westen und hatten in der Vorsaison sogar das schlechteste Team der Liga. Das war diese eine Saison, die dann Curry quasi komplett verpasst hat. Also man hat in diesem Jahr und in dieser Phase hat man Curry und die Warriors einfach nicht mit Erfolg assoziiert. Und deswegen habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Embiid nur 51 Spiele gemacht, Curry beim 8th Seed im Westen. Da war der Weg für dann noch die Voter-Fatigue für Giannis. Also Giannis wäre natürlich auch wieder ein Kandidat gewesen, aber er hatte zweimal in Folge gewonnen. Da war einfach quasi der rote Teppich ausgerollt für Jokic. Und da obendrauf kamen dann noch die anderen Kriterien mit dem Novum, mit der krassen individuellen Leistung. In gewisser Weise Teamerfolg. Die Nuggets waren Dritter in dem Jahr. Das war eine mehr als ordentliche Saison. Ja, solche Jahre gibt es dann einfach ab und zu.
Ja, auf jeden Fall. Genau, wenn wir dann gerade bei diesem Thema Spiele sind, ich glaube, die Anzahl der Spiele, die ein Spieler macht, ist eher ein Ausschlusskriterium, dass Spieler rausfallen, weil sie nicht genug Spiele machen, als dass es am Ende der große Decider ist. Es ist jetzt nicht so, dass wenn zwei Spieler auf einem ähnlichen Level spielen und dann macht einer zwei Spiele mehr als der andere, dass dann die Voter sagen, hier, das ist jetzt hier das, was es am Ende entscheidet. Es haben genug Spieler auch gewonnen, die nicht die meisten Spiele gemacht haben. Beispiel 2018, 19, wo Giannis MVP wurde, dieser krasse Zweikampf mit Harden. Und es war sogar ein Dreikampf, in dem, weil Paul George da auch einen relativ großen MVP-Push noch gemacht hat und auch jemand war, der, weil er halt einfach zum ersten Mal so richtig in Diskussion ist, da auch sehr viel Liebe bekommen hat von den Fans und Journalisten auch in diesem Jahr. Und Harden hat 78 Spiele gemacht, George 77 und Giannis hat 72 Spiele gemacht. Und in dem Jahr davor hat LeBron in dem 2017-18, das war die einzige reguläre Saison, wo LeBron jedes Regular-Season-Spiel gemacht hat. Das ist hat am Ende auch nicht gewonnen. Das ist dann mehr so ein Ding, dass einfach einige Spieler rausfallen in einigen Jahren, weil sie einfach nicht genug gespielt haben. Wir haben Embiid gerade angesprochen, in dem Jahr, wo er 51 Spiele nur gemacht hat, als dass es am Ende jetzt groß der Decider ist. Das ist das, was ich so ein bisschen mitgenommen habe aus den letzten Jahren. Zumal der Trend auch ein bisschen hinzugehen scheint, wenn wir jetzt auf die letzten 4-5 Jahre schauen, dass immer Spieler MVP geworden sind, die gar nicht mal so krass viele Spiele gemacht haben. Ich meine, die Zeiten, wo Spieler 79, 80 Spiele pro Saison machen, die sind eh weitestgehend vorbei. Das sind jetzt absolute Ausnahmen, dass Stars wirklich 79, 80, 81, 82 Spiele machen. Aber in den letzten Jahren waren das immer Spieler, die in den 60ern, 70ern, niedrigen 70ern Spiele absolviert haben, während das in den Jahren davor, das dann wirklich eher in den hohen 70ern oder sogar 80ern war.
Das gleiche gilt übrigens für die Minuten. Ich habe mir überlegt, ob ich auch einen Durchschnittswert für die gespielten Minuten pro Spiel ausrechne. Und da ist mir aufgefallen, dass es überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Also Will Chamberlain hat in seiner Blütezeit halt einfach 47,5 Minuten oder sowas gespielt. Also der war halt quasi immer auf dem Feld. Anfang der 2000er, Kobe, Allen Iverson, die haben allesamt 40 plus Minuten gespielt. Das siehst du halt heutzutage nicht mehr. Außer du bist RJ Barrett und Julius Randle bei den Knicks. Also auch die Zeiten sind einfach vorbei. Ich glaube, da ist das Verständnis für körperliche Gesundheit und was es braucht, um auf einem athletisch möglichst hohen Level zu sein. Stichwort Load Management und so weiter. Ich glaube, das ist heutzutage einfach so weit fortgeschritten, dass man das nicht mehr wirklich vergleichen kann im historischen Vergleich. Und selbst im Vergleich zu vor 10 Jahren oder 15 Jahren hat sich da, glaube ich, viel, viel getan. Ich fand es spannend, dass du das 2017er, 18er Jahr angesprochen hast, weil ich finde, man kann da durchaus den Case machen, dass LeBron, wir hatten es vorher von dem reinen individuellen Level, ich finde, man kann den Case machen, dass LeBron der beste, also ich bin der Meinung, LeBron war der beste Spieler der Welt in diesem Jahr, trotz einer Monstersaison von Harden. Du hast es gerade gesagt, er hat 82 Spiele gemacht, aufgerundet 28, 9 und 9 aufgelegt in einem absolut verrückten Jahr. Aber wir haben ja die 2018er Cavs in unserer Saisonstartfolge und auch, glaube ich, in unserer Contender-Folge zu Genüge besprochen. Zum einen war da der Teamerfolg einfach nicht so da, vor allem am Anfang der Saison. Harden war Teil des besten Teams der Liga. Und auch da gab es ein großes Narrativ, das, wie ich finde, sehr für Harden gesprochen hat. Ist zufällig dein nächstes Kriterium Narrativ? Dann könnte man da vielleicht ganz gut überleiten.
Ja.
Sehr schön.
Ja. Ich habe geschrieben, ein gutes Narrativ, eine gute Story kann enorm helfen, ist aber nicht Pflicht. Das ist die Regel oder die Erkenntnis.
Alright. Ich glaube tatsächlich, ich würde so weit gehen und sagen, es ist mehr oder weniger Pflicht. Also wenn du nicht in diesen anderen Kriterien durch die Bank ganz weit vorne mit dabei bist, sondern wenn es so ist, dass es wirklich einige realistische Kandidaten gibt, und das ist ja in den meisten Spielzeiten so, würde ich, glaube ich, so weit gehen und sagen, das Narrativ kann der entscheidende Faktor werden, wenn die anderen Kriterien zu einem gewissen Punkt erfüllt sind. Ich finde, man kann wirklich durch die letzten 12 Jahre durchgehen und in jedem Jahr, außer vielleicht 2013, 14, das ist das einzige Jahr, wo ich mich wirklich schwer getan habe, ein krasses Narrativ für Kevin Durant zu finden.
Was ist 2018, 19, Giannis ersten MVP-Jahr?
Schön, dass du fragst. Zum einen, Okay. Also das natürlich ist das ein Stück weit, ich habe das so in Erinnerung, aber es ist auch etwas, das ich mir jetzt im Nachhinein so ein bisschen zusammengesponnen habe. Aber ich finde, es passt sehr gut zusammen. Zum einen, LeBron hatte gerade Cleveland verlassen und ging nach L.A. und hatte dann dieses eine Jahr in L.A., wo er zum einen einige Spiele verpasst hat. Das war, glaube ich, wirklich die erste größere Verletzung überhaupt in seiner Karriere. Und zum anderen waren die Lakers einfach scheiße. Ich glaube, dieses Narrativ nach dem Motto, der König legt sich langsam zur Ruhe und so weiter. Es braucht ein neues Gesicht der NBA, bla bla bla. Ich glaube, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und ich glaube, Giannis war dann der prädestinierte Kandidat dafür. Zweitens, Narrativ in Verbindung mit Teamerfolg. Das ist auch etwas, das sich durch viele Kandidaten und durch viele MVP-Gewinner durchzieht. In dem Vorjahr 2017-18 waren die Bucks unter Headcoach Jason Kidd und dann später gab es den Interimscoach Joe Prunty, an den ich mich überhaupt nicht erinnert habe. Hatten sie einen Rekord von 44-38, waren ein mittelmäßiges Team und haben auch dann ja in der Postseason überhaupt nichts gerissen. Dann kam der große Sprung von Giannis. Mike Budenholzer kam rein, eine neue Kultur, ein neues Scheme, neue Bucks. Und plötzlich waren sie innerhalb von einem Jahr mit 60 Siegen das beste Team der Liga. Mike Budenholzer ist Coach of the Year geworden. Und Giannis hatte diesen riesigen Aufschwung, weil er, und da konnte man dann sehr leicht das Narrativ drumherum spinnen, weil er sein Team aus dem Mittelmaß an die Spitze der NBA geführt hat. Und das ist eine Kette von Ereignissen, die sich zum Beispiel auf Steph Curry anwenden lässt, 2014-15. Sehr ähnliche Situation. Die Warriors mit einem Rekord von 51-31. Davor schon ein gutes Team. Dann kam aber Steve Kerr als neuer Head Coach. Curry hatte leistungstechnisch tatsächlich gar nicht so einen großen Sprung. Sein Breakout kam schon in diesen ein, zwei Jahren vorher. Aber plötzlich haben die Warriors halt 67 Spiele gewonnen. Steph Curry hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Und obwohl er sich statistisch gar nicht so sehr weiterentwickelt hat, gab es dann plötzlich das große Narrativ. Steph Curry führt die Warriors, neue Dynastie, das neue beste Team der NBA und so weiter. Und der dritte Kandidat, auf das dieses Narrativ, wie ich finde, sehr gut zutrifft, war eben Derrick Rose 2011. Rose war damals in seiner dritten Saison bei den Bulls. Im Vorjahr waren sie mit 41-41 ein 500-Team. Auch da wieder, neuer Coach kommt rein, Tom Thibodeau. Sie haben in der Offseason das Roster ziemlich durchgemischt. Die anderen beiden Starspieler waren mehr oder weniger Luol Deng und Joakim Noah, die aber beide nicht wirklich einen Leistungssprung gemacht haben. Aber die Bulls dann eben plötzlich mit einer Bilanz von 62-20 das beste Team der NBA. Und auch das wurde dann bei dem Narrativieren drumherum im Nachhinein und in diesem Voting-Prozess wurde das logischerweise hauptsächlich D-Rose zugeschrieben und dem Sprung, den er gemacht hat. Also ich finde, es ist auch eine interessante Ebene, wie man den Teamerfolg und das Narrativ quasi miteinander verweben kann. Und da gibt es dann einige Beispiele, wo das vielleicht sogar der entscheidende Faktor war.
Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann vor allem im Nachhinein, also diesen Narrativpunkt kannst du ja bei jedem MVP-Kandidaten auch irgendwo machen und vor allem auch bei jedem MVP, dass du da, ich meine, was wäre denn das für ein MVP, wenn du dir dann nachträglich nicht quasi aus den Gründen, warum er MVP geworden ist, eine Geschichte herumbauen kannst. Was ich jetzt mit Narrativ eher meinte, war Beispiel James Harden, der so viele Jahre lang Zweiter wurde, immer wieder versucht hat und immer wieder nicht geschafft hat, dass dann irgendwann dieses Jahr ist, okay, jetzt hier, dass dieses Narrativ, diese Story, die macht dann den Case, sage ich mal, schon während dieses Rennen quasi läuft. Oder Westbrook hatte dieses krasse Narrativ 2016. Oder Jokic in seiner 2021 ersten MVP-Saison, dass es halt wirklich was war, was es so noch nicht gegeben hat. Aber ich fand, es gab genug Curry, 73 Siege Warriors-Saison. Also was ich meine, jeder MVP hat irgendwo eine Story und du kannst aus den Argumenten für seinen MVP-Award, kannst du dir quasi eine ganz gute Geschichte herumbauen, glaube ich. Aus den Argumenten, sage ich mal. Aber ich fand, es gab genug MVP-Sieger in den letzten 12 Jahren, wo jetzt nicht unbedingt die Story an erster Stelle stand. So LeBron 2012-13 war halt der beste Spieler beim besten Team der NBA. So, das war halt der Grund, warum er MVP geworden ist.
Ich glaube, bei Back-to-Back halt
war der beste Spieler der NBA.
Ich glaube, bei Back-to-Back ist es tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Da hast du recht.
Das also Narrativ, auch Jokic, wollt ihr denn die Narrative in der letzten Saison ranken? Und da habe ich hier für mich auch dazu geschrieben, keine krasse Story bei einem dieser drei Finalisten am Ende, Jokic, Embiid und Giannis. Also bei Jokic war halt er hat keine Hilfe. Sein zweit- und drittbester Spieler sind das ganze Jahr über verletzt. Das war halt so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Aber weder jetzt bei Embiid noch bei Giannis war jetzt irgendwie, dass die jetzt irgendwie eine krasse Story hatten oder sowas, warum sie jetzt groß MVP werden sollten.
Naja, bei Giannis schon in gewisser Weise die Championship halt davor. Also das war ja diese Giannis amtierender Finals-MVP, dann jahrelang hat man angezweifelt, ob er es schafft und so weiter. Ich glaube, das war dann schon.
Aber hat es irgendwas verändert? Verändert das irgendwas für den, also
nein.
Das hat verändert, wie wir Giannis, der Titel hat verändert, wie wir über Giannis denken und wie wir Giannis all-time ranken und vor allem auch in der aktuellen NBA-Saison, nicht in der aktuellen NBA-Saison, sondern Giannis im Spieler-Ranking, wer ist der Beste der Welt, weil der Titel war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ab heute, ist Giannis für mich der beste Spieler der Welt. Ich habe jetzt, als ich dann im Jahr danach über meinen MVP geredet habe, ich weiß nicht, ob ich dafür Giannis zugute gehalten habe oder das irgendwie meine Entscheidung habe beeinflussen lassen, dass Giannis jetzt ein Champion ist oder sowas. Also ich wüsste jetzt nicht, warum.
Na doch, ich denke, die Voter tun das schon. Also du musst, glaube ich, davon ausgehen, dass die
meisten... Inwiefern denn?
Na, insofern, dass er jahrelang aufgrund seiner... Man konnte die Raptors konnten die Wall aufbauen und er konnte nicht antworten. Er hatte keinen Wurf. Struggles an der Freiwurflinie. So, dass er diesen Schritt zum absoluten Superstar und zum besten Spieler eines Championship-Teams, den hat man ihm jahrelang nicht zugetraut, obwohl er zweimal MVP geworden ist. Und dann kam aber diese Saison, in der er es dann tatsächlich geschafft hat und in der er Finals-MVP geworden ist mit einer legendären Finals-Leistung in diesem 50-Spiel gegen die Suns. Und ich glaube, das hat ihn... Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, wie die amerikanischen Medien funktionieren. Es ist sehr... Also es wird sehr viel auf Popularität und solche Narratives und so weiter. Da braucht man einfach nur in Bill Simmons Podcasts und Co. reinhören. Ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen anders als zum Beispiel jetzt hier die deutschsprachige NBA-Bubble oder wir beide gestrickt sind. Das ist ein bisschen weniger analytisch und ein bisschen mehr auf dieser Storyline-Ebene. Und das sind aber nun mal die Leute, die für den MVP voten. Und ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielen kann. Jetzt Giannis, letzte Saison ist natürlich nicht das perfekte Beispiel, weil er nicht MVP geworden ist. Aber ich glaube, dass der Ausschlag gegeben hat, du hast es gerade angesprochen, Jokic hatte auch ein solches Narrativ, dass er nämlich keine Hilfe hatte. Ähnlich wie Westbrook 2016-17, dass er ein unterdurchschnittliches Team quasi im Alleingang in die Playoffs hieft, mit dem Verletzungspech drumherum und so weiter. Und wie wir gesagt haben, es war einfach dieser krasse statistische Case, dass er noch besser geworden ist. Und auch da nochmal in gewisser Weise dieser Novum-Faktor, der ja auch ins Narrativ mit eingepriesen wird. Aber, und wie gesagt, ich glaube, bei Back-to-Back-MVPs ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also ich glaube, das Narrativ ist entscheidender, wenn ein Spieler seinen ersten MVP-Award gewinnen will.
Okay, was war denn Giannis' Narrativ in dem Jahr davor? Was war denn Giannis' Story in dem Jahr, wo er vor Harden und vor Paul George MVP geworden ist?
2018/19 meinst du?
Ja.
Na, das was ich.
Also da hast du ja das
habe ich ja gerade gesagt.
Sein das. Ja, aber dann würde ich das eher in die Kategorie Teamerfolg.
Ja, deswegen meinte ich ja, es war ja nicht nur, dass die Bucks ein Top-Team sind, sondern dass sie aus dem Nichts quasi ein Top-Team geworden sind. Das meinte ich. Also das ist so diese Ebene, dass man Narrativ und Teamerfolg quasi verbindet. Und ich fand das halt auffällig. Bulls, Warriors, Bucks. Jeweils neuer Coach, jeweils dieser eine Superstar, der sich dann auftut, jeweils mehr oder weniger plötzlich das beste Team der Liga und dann eben der ganz klare, also das klare Narrativ, das dann hinführt zu Derrick Rose, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo als MVP. Das fand ich auffällig in der Betrachtung dieser drei Cases zum Beispiel. Auch zum Beispiel, wie sind wir überhaupt, wir sind durch diese 2017er, 18er Saison sind wir überhaupt erst drauf gekommen. Ich fand das einen guten Punkt,
den
du
gerade
gemacht hast.
Das war ein krasses Narrativ.
Genau, mit diesem Wiedergutmachungs-Award-Narrativ. Außerdem.
Endlich Harden. Endlich.
Genau das.
Endlich das war Harden. Halt eine Story.
Und außerdem war damals, also die Rockets waren dann das beste Team der Liga, auch da wieder narrativ ein bisschen verknüpft mit Teamerfolg. Aber vor allem das Narrativ, die Warriors sind übermächtig. Man war sich damals schon einig, viele Teams gehen nicht all in und Daryl Morey und die Rockets wurden dann als dieses eine Team dargestellt, das trotzdem all in geht und das den Warriors die Stirn bieten will. Und die haben jetzt Chris Paul geholt und die wollen, also nee, das war zu früh, vergiss es mit Chris Paul, ist für gestrichen. Mm. Oder? 2017, 18? War das die erste Paul-Saison?
Ja.
Okay,
ja.
Dann war es ja doch richtig.
Paul hatte sich dann verletzt in den Western
Conference Finals. Ja, das waren dann die Western Conference Finals, wo sie gescheitert sind. Ob das jetzt so, ist oder nicht, dieses Narrativ. Aber es gab es zumindest. Und die Rockets wurden aufgespielt als dieses eine Team, das den Warriors die Stirn bietet und sich traut und Harden als Anführer und so weiter. Und wie gesagt, natürlich fällt es im Nachhinein wahrscheinlich leichter, aber das sind alles Narrative bei diesen, vor allem bei diesen First-Time-MVPs. Selbst LeBron 2011, 2012, das neue Superteam bei den Miami Heat ist in sich zusammengekracht. Die Mavericks haben sie geschlagen in den Finals, LeBron in den Finals untergetaucht. Funktioniert es überhaupt, dieses Superteam? Bla bla bla. Und dann kommt er einfach raus und die Heat gewinnen, was weiß ich, wie viele Spiele in dem Jahr und überrollen die Liga und LeBron ist klar und deutlich der beste Spieler der Liga. Und auch da hat dann das Narrativ unterfüttert.
Da machst du halt, genau, und unterfüttert ist gut, weil da machst du zwei große Argumente, warum er MVP geworden ist. Und das Narrativ ist dann so ein bisschen das, was man dann daraus macht quasi. Ich glaube, er ist nicht MVP geworden wegen dem Narrativ, sondern weil er halt der Beste war und beim besten Team war. Und Harden ist 2017, 18 so krank, diese Story auch war und endlich Harden und wir müssen es ein bisschen wieder gut machen, dass ein Spieler gewonnen hat, der eigentlich nicht hätte werden sollen, sage ich mal. Aber wenn man den Teamerfolg der drei Finalisten vergleicht, Hardens Team hat 65 Spiele gewonnen. Mhm. LeBron's Cavaliers haben 50 Spiele gewonnen. Und da war all dieses Drama und das Trade Deadline, das halbe Team weggetradet wurde. Davis Team hat 48 Spiele gewonnen und Harden war halt, du hast vorhin gesagt, dass das schon LeBron noch der Beste der Welt war. Ich denke, daran hat niemand gezweifelt, aber auch die wenigsten Experten, sage ich mal, machen ihre Spieler-Rankings anhand von der regulären Saison fest. Also ich wüsste nicht, dass damals jemand gesagt hat, dass Harden der bessere Spieler ist als LeBron, aber ich fand, er hat besser gespielt in dieser regulären Saison. Also das sind dann für mich eher die Hauptargumente und nicht, dass es dann das Narrativ war, sage ich mal. Ich glaube, das lässt sich dann eher an harten Fakten festmachen und daraus lässt sich dann deswegen war mein Punkt, dieses kann helfen. Aber es ist jetzt nicht zwingend irgendwie der große Faktor, sag ich mal. Verstehst du, wie ich es meine?
Ich verstehe, was du meinst und ich gehe auch voll mit. Ich finde aber, dass es gibt Jahre, da ist das Narrativ einfach nur ein hilfreicher Faktor und unterfüttert das Ganze und gibt dann vielleicht in so einem engen Rennen den Ausschlag in die eine oder andere Richtung. Ich finde aber, es gibt auch Jahre, wo man den Case machen kann, dass das Narrativ wirklich einer der Hauptfaktoren ist. Wie gesagt.
Okay, dann sag mir das Ja und dann versuche ich ein besseres Argument zu finden.
Derrick Rose.
Für diesen MVP.
Also wie gerade gesagt.
Niemand gewinnt dreimal in Folge.
Ja, aber zum Beispiel, also LeBron war ja nur Dritter in dem Jahr. Zweiter war zum Beispiel Dwight Howard, der gerade in seiner dritten in Folge Defensive Player of the Year Kategorie war. Der Teamerfolg war auch da. Die Magic haben 52 Spiele gewonnen in dem Jahr. Nicht ganz so wie bei den Bulls, aber sie waren auch ein gutes Team. Angeführt eben von Dwight Howard. Aber die Magic waren halt dann eher schon auf dem absteigenden Ast. Die waren ja in den Finals gewesen 2009.
Nein, er hatte keine Hilfe.
Ja gut, die Rose hatte auch keine Hilfe.
Also Dwight Howards beste Mitspieler waren Jameer Nelson und Hedo Turkoglu.
Ey, kein Hido Banter hier in diesem Podcast.
Hido
Turkoglu.
Nee, um Gottes Willen.
Geiler Dude. Naja, aber also D-Rose beste Mitspieler waren Luol Deng und Joakim Noah. Das war jetzt auch nicht das, also bei aller Liebe
jemand,
für Luol Deng
und Joakim Noah. Der vier Jahre später selber Future MVP Finalist oder Top 4.
Und auch da natürlich wieder die Voter Fatigue Geschichte. LeBron war zweimal in Folge war er MVP in den Jahren davor. Und dann dieser Teamwechsel nach Miami. Ich glaube, das hat LeBron auch einige Sympathien gekostet, diese The Decision und so weiter.
Und dass halt niemand für ihn gewotet hat als Nummer 1. So. Und da ging halt dann sehr, sehr viel an Derrick Rose und so weiter. Also da wäre halt wirklich mein Argument wirklich gewesen, niemand gewinnt dreimal in Folge. Das ist für mich dann, würde als Argument überwiegen im Vergleich. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel?
Ich glaube, das beste Beispiel ist wahrscheinlich sogar Curry. Weil der Teamerfolg war im Jahr davor schon da, nicht ganz so krass. Wie gesagt, da kam dann eben diese krasse Explosion mit Steve Kerr als neuem Coach. Das kann man aber, finde ich, nicht nur als Teamerfolg beschreiben, weil durch diesen Teamerfolg kam eben das Narrativ des Newcomers und der neuen New Kids on the Block und jetzt sind die Warriors auf einmal da und so weiter. Aber Curry hat halt wirklich, wenn man sich die Statistiken von der Vorsaison im Vergleich zu 2014-15, hat Curry tatsächlich kaum Fortschritte gemacht in dieser ersten MVP-Saison. Was ich sehr spannend fand, also er war 2013-14, war er dann das erste Mal All-Star, aber von den Statistiken her war das sehr auf einer Wellenlänge, was er schon die 2 Jahre davor gemacht hatte in dieser 14er-15er Saison. In der einstimmigen MVP-Saison im Jahr drauf, da kam dann nochmal ein Leap. Da war dann der Dreierrekord und für die damaligen Verhältnisse absurde Dreierzahlen, da hat er dann 30 Punkte pro Spiel gemacht und so weiter. Aber in Currys erstem MVP-Jahr kann man eigentlich keinen statistischen Case machen, warum er plötzlich hätte so wahnsinnig viel besser werden müssen. Und auch da wieder, die beiden Kontrahenten waren hauptsächlich James Harden und LeBron James, die auch jeweils überragende Saisons gespielt haben. Aber ich glaube, da war es, Curry war der beste Spieler im besten Team der Liga, das aus dem Nichts kam und das einfach plötzlich die Liga komplett auf links gedreht hat. Das ist vielleicht der, und natürlich Westbrook ist der andere große Narrativbeispiel mit seinem Triple-Double und mit der Saison und mit Kevin Durant ist weg und jetzt packt er die Thunder auf seine Schulter.
Das Westbrook-Ding, ja. Die Westbrook-Saison gebe ich dir auf jeden Fall, ja. Bei in Currys 2015er Saison wäre halt dann für mich der Hauptgrund wirklich, dass die Warriors das beste Team der NBA waren. Und das ist halt, die anderen Kandidaten jetzt auch nicht diese riesigen Cases hatten. LeBron war okay, hat aber jetzt für seine Verhältnisse jetzt auch keine besonders gute Regular Season gespielt. Der ist halt immer in der Diskussion gewesen zu dieser Zeit. Er war halt immer Top 3. Und das war aber eine seiner schwächsten, also war auf jeden Fall die schwächste reguläre Saison, die er in seiner zweiten Zeit in Cleveland gespielt hat. Und vielleicht kann man sogar den Case machen, dass Harden, gut, die Rockets waren Zweiter im Westen, Harden hat deutlich bessere Stats aufgelegt oder deutlich bessere Volumen-Stats als Curry, dass Harden es damals schon verdient hätte. Und da war dann vielleicht wirklich der ausschlaggebende Faktor, okay, Currys Team hat einfach mehr gewonnen. Aber ja, interessante Diskussion auf jeden Fall.
Ich liebe solche Geschichten. Ich glaube, mit MVP haben wir uns da ein sehr nices Thema ausgesucht, um auch in sowas mal richtig einsteigen zu können.
Vielleicht noch meine allerletzte Regel, bevor wir haben schon relativ lange heute, es wird eine lange Folge. Einfach, was jetzt auch kein unbedingt Breaking News sein sollten, aber Stimmen zu teilen mit Mitspielern ist super ungünstig.
Ja, klar.
Wenn du MVP werden möchtest. Ja, das vielleicht, um den Abschluss zu machen. Jetzt ein konkretes Beispiel dafür war vielleicht das in der 2020er Saison, wo die Lakers ja auch so gut waren, am Ende Meister wurden, LeBron sich halt ein paar Stimmen dann mit Anthony Davis teilen musste, oder dass da vielleicht aber auch einfach, dass gewisse Leute von vornherein einfach nicht als große MVP-Kandidaten, Favoriten in Frage kommen sind, weil sie halt einfach, wenn du noch 2, 3 andere Allstars, na gut, nicht 3, aber wenn du jetzt 2 andere Orts oder noch einen anderen All-NBA-Spieler bei dir im Team hast, dann ist es schwer, MVP zu werden. Ich glaube, da hilft es dir eher, wenn du gar keine Hilfe hast und das Team richtig, richtig schlecht ist ohne dich. Das hilft dann deinem MVP-Case deutlich mehr.
Ja, das sind natürlich Steph und KD, das große Beispiel aus den letzten Jahren.
Perfektes Beispiel, genau. Die waren ja gar nicht Thema damals.
Sie hatten aber, ich habe gerade nämlich auch reingeguckt, aber sie hatten in diesen Jahren jeweils halt dann doch ein paar Stimmen. Und wenn die Stimmen des einen zum anderen gewandert wären, dann wären sie trotzdem mal irgendwie in der Top 3 zumindest gelandet oder so.
Ja. Gut, dann wollen wir auf die Saison schauen.
Gut, ich würde sagen, dann gehen wir rein in die Kandidaten dieser Saison. Das ist die Frage, wie genau wir das aufziehen. So ein wirkliches Ranking hast du jetzt auch nicht gemacht, oder?
Mm-mm.
Okay. Ich habe mir einfach auch.
Ich kann dir sagen, warum.
Ja, gerne.
Ich kann dir sagen, warum alle Kandidaten bis auf einer bei mir bisher rausfallen.
Lass uns doch einfach mit dem großen Favoriten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den gleichen Namen stehen haben.
Schieß los.
Ist es Jason Tatum?
Ja.
Ja, okay. Ja, das vielleicht beste Team der NBA, beziehungsweise das Team, das im Moment wahrscheinlich die besten Chancen hat, am Ende das beste Team der NBA weiterhin zu sein. Der beste Spieler dieses Teams, der auf einem individuellen Level wahnsinnig performt gerade und vor allem auch nochmal in seiner Entwicklung den ein oder anderen Schritt gemacht hat. Das Narrativ, finde ich, ist auch da mit der Finals-Niederlage, mit seinen persönlichen Unzulänglichkeiten, die er noch hatte in dieser Finals-Serie gegen die Warriors, wo er nicht auf dem Level performt hat, dass die Celtics von ihm gebraucht hätten. Und jetzt kommt er eben zurück, jetzt oder nie und so weiter und so weiter. Ich glaube, das Narrativ ist da, der statistische bzw. der individuelle Case ist da. Der Teamerfolg ist bislang zweifelsohne da. Also ich sehe im Moment nichts, was großartig gegen Tatum sprechen würde, außer vielleicht das Alter. Ich habe anfangs, die MVPs bislang in der Historie sind im Schnitt 27 Jahre alt, selbst in den letzten 12 Jahren sind es 26, er ist halt jetzt 24. Aber das wäre jetzt kein Punkt, wo ich mich irgendwie wahnsinnig dran aufhängen würde.
Ja, ich habe Tatum auch an 1. Ich hatte jetzt überlegt, was das Narrativ oder seine große Story sein würde. Ich glaube, das ist aber auch nicht die Saison, wo es bei irgendeinem Spieler, das sehr, sehr von der Story gepusht wird, so wie das in der Vergangenheit ja immer mal der Fall war. Also ich bleibe dabei, ich glaube, man kann über jeden Spieler und jeden, vor allem jeden der 10 besten Spieler der Welt, irgendwie eine Story drumherum bauen, um den Case zu machen. Jetzt in Tatums Fall ist es dann wahrscheinlich auch eher, okay, das ist eine ganz coole Story, anstatt von wegen, yo, deswegen muss das werden, das ist hier, das wird wirklich gepusht von diesem Narrativ. Die harten Fakten sind, dass die Celtics jetzt mit gigantischem Abstand beste Team der NBA sind bisher. Net-Rating, das allerbeste Net-Rating haben mit riesigem Abstand vor Phoenix. Dass man in Case machen kann, dass er individuell der beste Spieler der NBA ist, auch wenn es jetzt so früh in der Saison, wo alle noch so krasse Stats auflegen und da echt das wirklich schwer ist, der jetzt wirklich zu sagen, wer wirklich besser spielt, ob er jetzt wirklich besser spielt als Doncic oder Jokic oder Curry, ist halt jetzt Stand heute noch schwer zu sagen, aber man kann zumindest den Case machen. Ich glaube, dass er hat noch keine Spiele verpasst, groß. Bisher muss ich die Stimmen jetzt auch nicht teilen mit irgendeinem anderen Spieler, so gut Jaylen Brown auch ist oder Marcus Smart, die werden keine MVP-Votes bekommen oder Al Horford. Von daher ist, glaube ich, Tatum.
Naja, er wird sich vielleicht die ein oder andere Stimme mit Sam Hauser teilen müssen, der immer noch in allen möglichen Advanced Stats anscheinend der beste Spieler der Welt ist.
Das kann sehr gut sein. Aber ich glaube, es spricht sehr, sehr viel für Jason Tatum. Und, was ja vorhin eine meiner Regeln war, ein Spieler sollte in keinem der Kriterien wirklich schlecht sein. Und Tatum ist so der Einzige, der in keinem der Kriterien wirklich... Also er hat, bei ihm ist halt nichts dabei, wo es wirklich nicht gut aussieht, dass er bisher schon die Hälfte der Spiele verpasst hat oder wie gesagt sich die Votes teilen muss oder ja bei einem Team spielt, was gerade nur auf dem Play-In-Platz ist oder so, das ist halt, oder dass er zusammen miteinander gewonnen hat, das sind halt alles Argumente, die man gegen andere Spieler machen kann und bei Tatum ist halt nichts davon irgendwie zutreffend.
Ich glaube, dass der rein individuelle Case ist wahrscheinlich Stand jetzt bei Luca und Steph noch stärker, würde ich vielleicht sagen, und aber dann eben in Verbindung mit dem Teamerfolg natürlich vor allem. Also die Warriors sind jetzt gerade auf einem aufsteigenden Ast, sind inzwischen immerhin über 500 und wer weiß, wie das noch weitergeht. Die Mavericks sind halt jetzt gerade noch mit einem Rekord von 9 und 10 echt weit hinten und es fällt mir im Moment sehr schwer zu glauben, dass die da noch nennenswert diese Lücke irgendwie schließen können. Aber klar, in Verbindung mit dem Teamerfolg, in Verbindung damit, dass Tatum in allen möglichen Belangen aktuell wahrscheinlich noch die Nase vorn hat und eine unfassbare Saison spielt.
Defensiv.
Auch defensiv, gerade jetzt im Vergleich zu diesen beiden, zu Steph und Luca. Hm. Auf der reinen Narrativebene könnte man sagen, dass Steph vielleicht das noch bessere Narrativ hat. Sein letzter MVP-Award liegt einige Jahre zurück. Sie haben jetzt gerade die Championship geholt, mit der niemand so richtig gerechnet hatte vorher. Damit das überhaupt reinkickt, ich stimme dir zu, ich glaube, diese Saison wird es keine sein, die extrem narrativ gepusht ist. Damit dieser Faktor greift, müssen die Warriors ein gewisses Level an Erfolg erreichen. Und Stand jetzt, sie sind auf einem guten Weg oder zumindest auf einem besseren Weg, als das noch vor 2-3 Wochen der Fall war. Aber dass die da jetzt auf einmal wieder komplett in die ganz oberen Regionen des Westens vorstoßen, das sehe ich halt jetzt gerade im Moment auch noch nicht. Also ja, das müsste, glaube ich, gegeben sein.
Wollen wir uns vielleicht wollen wir uns auf die Regel einigen, du brauchst vielleicht nicht zwangsweise diese alles überwiegende Story, um MVP zu werden, aber du, also, okay, wie formuliere ich die Regel jetzt, aber ich glaube, du, weil du gerade Curry gesagt hast, der ja, was das Narrativ angeht oder was die Story angeht, da vielleicht einen besseren Case hat, aber der fällt halt für mich schon raus wegen dem fehlenden Teamerfolg, was einfach zeigt, dass das Teamerfolgsding halt viel schwerwiegender ist. Du kannst rausfliegen für mich aus der endgültigen MVP-Diskussion, aus dem quasi, dass du kein Finalist werden kannst oder dass du nicht MVP werden kannst, wenn du nur auf einem Play-In-Platz bist. Du kannst aber nicht rausfliegen für mich aus dem MVP-Rennen, wenn deine Story jetzt nicht so toll ist.
Ja, klar.
Oder natürlich. Man da jetzt nicht so ganz coole Sachen machen kann. Okay,
also die, du hast auf einen die, gut. Das. Also Dinge wie Teamerfolg und natürlich auch die individuellen Statistiken sind halt härtere Faktoren. Hm. Also da kannst du wirklich ziemlich easy einen Cut-Off-Point machen. Okay, wenn dein Team nicht mindestens, sagen wir mal, großzügig Fünfter ist in deiner Conference und auch das ist wahrscheinlich schon sehr am lowen Ende, dann bist du halt wahrscheinlich raus. Aber wir machen ja jetzt quasi eine Prognose. Also wir gehen ja jetzt nicht davon aus, was ist Stand jetzt, sondern die Warriors haben absolut noch die Chance. Wie gesagt, sie sind auf einem guten Weg in den letzten Spielen. Ich glaube es nicht, dass sie am Ende in den Top 3 oder so landen werden. Ich glaube, dafür ist die Bank einfach zu schlecht.
Glaube ich auch nicht.
Vielleicht ganz kurz eingehakt. Ich habe vorher mir die On-Off-Statistiken angeguckt und wenig überraschend sind Nikola Jokic und Stephen Curry die On-Off-Leader bislang. Hast du es in den letzten Tagen dir auch irgendwie angeguckt? Hast du Lust zu raten, was der On-Off-Wert ist von Curry und Jokic?
Jokic, nee, habe ich nicht. Plus 26.
Jokic liegt bei plus 31,9 und okay. Curry ist und knapp Curry drunter bei plus 31,1. Was aber auch bezeichnend ist. Ja, aber
sollen die jetzt MVP werden, weil die Andre Jordan nicht Basketball spielen kann?
Was
oder
aber,
nicht auf dem Level?
Genau, es ist bezeichnend, also in den Top 15 in dieser, oder Top 15, 20 ungefähr, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, sind halt unter anderem auch noch Draymond Green, Klay Thompson, Kevon Looney und Andrew Wiggins und auf der anderen Seite noch Aaron Gordon und Kentavious Caldwell-Pope. Also ich glaube, das ist mehr so ein allgemeines, die Bank ist zu schlecht Ding, als dass da Jokic und Curry wirklich das so wahnsinnig rausreißen. Aber klar, stimme ich dir voll zu. Ich glaube, in den meisten Fällen kommt das Narrativ nur dann zum Tragen oder wird nur dann zum entscheidenden Faktor, wenn die restlichen Kriterien wenigstens einigermaßen stimmen. Aber wenn du wirklich allein wegen des Teamerfolgs oder allein wegen deinen eigenen Leistungen dann gar nicht erst in die Konversation mit reinkommst, klar, dann kannst du das beste Narrativ überhaupt haben. Da muss es dann schon, also wieder bestes Beispiel Westbrook, das war halt so ein krasser Outlier, auch im historischen Vergleich. Ich glaube, da kann man halt wirklich sagen, okay, da war das Narrativ der treibende Faktor. Aber da sind sich ja inzwischen auch so ziemlich alle einig, dass das falsch war, dass Westbrook diesen MVP-Titel einfach nicht hätte gewinnen dürfen.
Vor allem krasserweise, wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeit und wie ich damals über Basketball gedacht habe und wie viel ich von diesem Sport verstanden habe. Ich hatte zur damaligen Zeit absolut kein Problem damit, dass Westbrook MVP wird, weil ich halt jemand war, der auf zwei Sachen stand. A, das Narrativ und die Story und B, so diese Stats, Punkte, Rebounds und Assists pro Spiel. Und ich wusste nicht, dass es andere Stats gibt dahinter und ich wusste nicht, wie man jetzt den Impact von irgendwelchen Spielern bewerten soll oder jetzt, wie man wirklich bewerten soll, wie gut ein Spieler ist. Für mich aus der Sicht, was ich damals für ein Fan war und wie dass ich quasi keine Ahnung hatte von diesem Sport, war das ein absolut gerechtfertigter MVP Award. Und vielleicht auch, wo ich mich da manchmal frage, das war einfach eine einfachere Zeit. So, ich konnte halt einfach Westbrook schauen und das sowas von genießen und das waren einfach nur Vibes. So und wenn ich drüber nachdenke, wenn ich zu der damaligen Zeit das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, dann hätte ich diese Saison auch nicht so enjoyed, dann hätte ich da die ganze Zeit Videos gemacht, wir müssen aufhören, Westbrook als MVP zu bezeichnen oder darum ist Westbrook nicht der MVP und wegen den Advanced Stats und deswegen und hier. Und jetzt zur damaligen Zeit, es waren einfach Vibes. Also ja, ist mir nur gerade so eingefallen. Es war einfach, ich weiß nicht, wann hast du, also war das schon die Zeit, wo du schon so richtig aktiv, zumal 16, 17 war halt auch das Jahr, wo ich dann, weil wir haben ja in unserer letzten oder vorletzten Folge haben wir über den Sommer 2016 geredet, wo ich dann Abi gemacht habe. Also die 2016-17 Saison war dann die erste, wo ich studiert habe. Studiert in Anführungszeichen.
Sprich, sehr viel Zeit für NBA-Kontakt
jede Nacht sehr, sehr viel und vor allem dann jede Nacht NBA schauen. Und das war einfach wild. Und es war einfach super cool, da Westbrook beim Spielen zuzuschauen. War halt auch einfach noch ein anderer Westbrook als der heute.
Das war bei mir auch gerade so die Anfangszeit. Also ich glaube, die 2016er Saison, also 15, 16 und dann vor allem die 16er Playoffs, das waren so die Momente, in denen ich mich einfach komplett in diesen Sport verliebt habe und in die NBA verliebt habe. Aber ähnlich, klar, also 2016, 17 hätte ich dir noch nicht sagen können, was ein Offensivrating ist und warum ein Triple-Double überbewertet ist.
Gottes Willen.
Ähnlich.
Gottes Willen.
Deswegen, ja. Ich glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass ich damals schon der Meinung war, Harden hätte gewinnen sollen, aber das kann auch daran liegen, dass Harden damals einer meiner absoluten Lieblingsspieler war. Das kann dann auch einfach Sympathie gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau. Ja, aber natürlich, also dieses, ich war jetzt auch nicht empört, als Westbrook dann MVP geworden ist. Ich würde sagen, lass uns ein paar Namen noch ganz kurz anreißen. Also wir scheinen uns ja bei Tatum einig zu sein. Nikola Jokic haben wir ja schon erwähnt. Er wird es nicht werden. Er kann im Prinzip machen, was er will. Und er hat ja auch statistisch zumindest einen Schritt zurück gemacht bislang. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt auf eine Überrollungstour. Bislang, also er ist bei, also ich weiß das relativ genau, weil ich ihn im Manager-Game habe und er leider bislang noch nicht.
Was die Counting-Stats angeht.
Ja,
seine Overall-Effizienz ist höher, oder? Als in den letzten beiden Jahren.
Ich meine, True Shooting ist tatsächlich höher. O-Rating bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber die Counting-Stats, also ich glaube, er ist jetzt bei 22 Punkten knapp im Schnitt.
Was denkst du, was er für ein O-Rating hat? Also es ist höher als die 130 in seiner ersten MVP-Saison.
Ach, krass. 134?
135.
Ach, du Scheiße.
Das ist schon...
Unfassbar.
Das ist schon krank.
Unfassbar.
Und True Shooting von 70% ist halt auch...
Aber also was diese eher oberflächlichen Counting-Stats angeht, also er ist im Moment bei 23 Punkten
auf jeden
im Schnitt...
Fall.
Er hat auch schon 4 Spiele verpasst wegen Health and Safety Protocols. Er holt weniger als 10 Rebounds, weniger als 9 Assists und vor allem 29% Dreierquote bislang. Also ich glaube, Stand
trotzdem,
jetzt hätte
trotzdem
er...
Trotzdem 70%.
Ja, das ist echt verrückt. Aber ich glaube tatsächlich rein individuell hätte er im Moment auch nicht den besten Case oder einen der besten 3 Cases oder so. Und dann kommt noch Teamerfolg dazu und dann kommt noch die Voter Fatigue. Also Jokic können wir, glaube ich, wirklich komplett ausklammern. Leider irgendwo, ja. Aber
ist aber ist so. Interessanterweise im Kia MVP Ladder, also offiziell auf NBA.com, ist er auf Platz 3.
Siehst du?
Gestiegen.
Hinter?
Letzte Woche noch auf Platz 4.
Giannis und
hinter
Luka vor?
Tatum an 2.
Ah, Tatum an 2.
Doncic an 1.
Ja.
Doncic ja schon letzte Woche an 1.
Bei
reden wir nochmal über Doncic.
Luka ist natürlich das große Fragezeichen der Teamerfolg. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe im Moment nicht, wie die Mavericks eins der 4 oder 5 besten Teams im Westen werden.
Denke ich auch nicht. Unabhängig jetzt, also ich glaube, in den Playoffs werden sie schwer zu schlagen sein, weil sie einfach Luka haben. Also in der regulären Saison sehe ich da große Probleme, zumal. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wenn genug Leute glauben, dass Luka daran nicht unschuldig ist, dann ist es ja quasi wie die Wahrheit. Also da werde ich auch das kann sogar sein, dass es Donnerstag droppt. Also in so ein Video, ich glaube, ich werde es nennen, ist Luca zu egoistisch? Und ich glaube, dass es genug Leute gibt, die das finden. Die wirklich sagen, Luca ist daran nicht unschuldig, dass Dallas bisher, weil er halt A, defensiv, obwohl ich seine Defense gut finde dieses Jahr. Also ich finde, Luca hat einen echten Jump gemacht im Defensiven. Aber vor allem offensiv glaube ich, dass es genug gibt, die finden, dass Luca zu egoistisch ist und seine Kollegen mehr machen lassen sollte. Und deswegen an diesem mangelnden Teamerfolg da auch seinen Anteil hat. Jetzt, ich hab's nur neulich jetzt wieder, als sie gegen die Celtics verloren haben, wo Luca 42 Punkte gemacht hat und am Ende trotzdem der war, der dafür fast schon verantwortlich gemacht wurde, dass hier man nicht das beste Team der NBA geschlagen hat.
Was ist denn mit...
Aber ja, fällt für mich auch aus.
Ja, Teamerfolg. Ich glaube, um diesen fehlenden Teamerfolg ausgleichen zu können, also die Mavericks, damit er überhaupt irgendeinen Case hat, müssten auf jeden Fall wenigstens mal in die Top 6 kommen. Da, also das alleine halte ich im Moment schon für nicht sehr wahrscheinlich. Und dann müsste, ja.
Und es dürfte, glaube ich, kein Team geben, das krassen Teamerfolg hat. Ich glaube, du kannst nur dann trotz mangelndem Teamerfolg gewinnen, wenn es kein anderes Team gab oder kein MVP-Caliber-Spieler bei einem Team, was einen krassen Erfolg hat. Beispiel Jokic in dem Jahr, wo sie 48 gewonnen haben. Das hätten die Bucks 68 Spiele gewonnen und Giannis hätte so gespielt, dann wäre Giannis auch womöglich und wahrscheinlich nochmal MVP geworden. Du kannst halt diese 48 Siege, die Jokic da geholt hat oder die Nuggets geholt haben, nur überleben oder überstehen in der MVP-Diskussion, wenn die anderen auch nicht wirklich mehr holen. Aber ja, geht weiter.
Nee, du rollst mir den roten Teppich aus, weil jetzt kann ich doch das ein oder andere historische Nugget anbringen. Ich habe ja vorher angeteasert, ich habe mich versucht, ein bisschen einzulesen, die kontroversesten MVP-Titel aller Zeiten. Und ein klar erkennbares Muster dabei ist tatsächlich, ein anderer Spieler hätte es auf einer individuellen Ebene wahrscheinlich mehr verdient gehabt. Aber es gab eben diesen einen anderen Spieler, der meistens dann beim besten Team der Liga war. Bester Spieler beim besten Team ist einfach eine sehr, sehr gute MVP-Grundlage. Und da, ich habe vorher die Rekordsaison von Will Chamberlain angesprochen, in der dann aber Bill Russell MVP geworden ist. 1970 ist Willis Reed MVP geworden von den Knicks, die da das beste Team der Liga waren. Obwohl unser Homie Jerry West mit einer absurden statistischen Saison ein Lakers-Team, in dem Will Chamberlain nur 12 Spiele gemacht hat und ein 35-jähriger Elgin Baylor nur 54 Spiele gemacht hat, hat halt Jerry West in die Playoffs geschleift und später dann sogar in die Finals. Man kann da Steve Nash nennen, 2006, als Kobe Bryant eine unfassbare Saison gespielt hat und aber halt einfach in einem total schlechten Team festgesteckt hatte. Ja, also und hier Dave Cowens noch, 1973, der MVP geworden ist, obwohl Kareem Abdul-Jabbar der eindeutig beste Spieler der NBA war. Aber er spielte halt bei einem Celtics-Team, das damals 68 Spiele gewonnen hat. Also das kann man, glaube ich, wirklich als ziemlich feste Faustregel. So, du kannst auf einer statistischen, individuellen Ebene machen, was du willst. Es gibt Jahre, in denen das reicht, obwohl eventuell der Teamerfolg nicht ganz so da ist. Aber wenn es in diesem Jahr dann gleichzeitig einen anderen Kandidaten bei dem besten Team der Liga oder bei einem der besten Teams der Liga gibt, der auch in den anderen Kriterien einen einigermaßen guten Case hat, dann wird der es halt wahrscheinlich bekommen und nicht du. Sorry, Luca.
Hätten die Celtics 5 Spiele weniger gewonnen und würden jetzt, keine Ahnung, bei 13-8 stehen, dann wäre wahrscheinlich Curry auch mein Pick.
Ja,
bisher. Aber weil halt die Celtics so alles überragend sind und Tatum daran so einen großen Anteil hat, ist es einfach für mich Stand heute Tatum. So, wen haben wir noch? Giannis?
Genau, wir müssen noch über Giannis sprechen, würde ich sagen. Weil da fällt es mir am schwersten, den Case gegen ihn zu machen. Von diesen verbleibenden Kandidaten, die nicht Tatum heißen.
Okay, hat 2 Gründe, warum ich ihn nicht mit drin habe. A, hat er mehr verpasst schon als die anderen Favoriten. Mehr Spiele verpasst. Und zweitens spielt er nicht so krass bisher offensiv. Also hat jetzt allein aufs Offensiv-Rating, was ja die Go-To-offensive Statistik ist, steht er bei 113 aktuell, während Tatum in den 100, während alle anderen in den 120ern, Curry bei 130 und Jokic bei 135 steht. Und das ist dann schon heftig. Also 113 ist jetzt nicht, also weder vergleichbar mit den anderen Favoriten noch mit seinen letzten Jahren, also 124 letztes Jahr. 122 in dem Jahr davor, immer da so, also ich will das jetzt nicht an einer Statistik festmachen, aber ist jetzt insgesamt für mich offensiv, hat auch nur 57% durch Shooting, das ist unterdurchschnittlich, was den League Average angeht. 31 Punkte pro Spiel, der spielt wahnsinnig guten Basketball, aber ich glaube, dass es da bisher bessere Leute gibt, also in meinen Augen. Plus, dass er halt auch schon ein paar mehr Spiele verpasst hat.
Das mit den Spielen verpasst, das stimmt. Wobei, also ja, wenn er jetzt den Rest der Saison halt nicht mehr viele verpasst, aber Stand jetzt ist das natürlich der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, was das betrifft. Es fällt mir sehr schwer einzuschätzen, wie wichtig Advanced Stats im Vergleich zu den Counting Stats sind bei den Votern. Also ich glaube, in den letzten Jahren geht das in eine gute Richtung, meiner Meinung nach, dass es immer analytischer wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Votern immer noch sehr, sehr viele dabei sind, die halt, wenn überhaupt, nur im zweiten Schritt auf die Advanced Stats gucken. Und wenn du halt dir die Counting Stats anguckst, dann steht halt Giannis bei 30,9, 11,4 Rebounds und 5,4 Assists. Weiterhin knapp ein Steal und einen Block pro Spiel. Das sieht schon echt stark aus. Also ich glaube, da könnte sein individueller Case schon bei vielen Votern zumindest weiterhin sehr, sehr gut sein.
Was man vielleicht für einen Case gegen ihn machen könnte, wir haben ja gesagt, niemand gewinnt dreimal in Folge. Das heißt, es ist mehr oder weniger ausgeschlossen, dass du, wenn du Back-to-Back gewonnen hast, dass du dann wieder gewinnst. Es ist nicht ausgeschlossen, dass du, wenn du mal Back-to-Back gewonnen hast, nochmal gewinnst, aber ich glaube, es ist schwerer. Ich glaube, dass Curry seitdem nicht, also dass dann einfach irgendwann gesagt wurde, okay, LeBron war halt mit so einem großen Abstand der beste Spieler der NBA, auch nachdem er schon mal Back-to-Back gewonnen hat, dass man einfach da keine Wahl hatte. Aber dass LeBron seit 2013 nicht mehr MVP wurde, hat dann einfach damit zu tun, dass er halt einfach auch schon oft genug gewonnen hat. Und Curry war Back-to-Back. Da musst du schon, glaube ich, noch mal krasser spielen, dass du es dann noch mal wirst. Ich glaube, Voter mögen MVPs oder MVP-Caliber-Spieler, die es noch gar nicht gewonnen haben oder die es vielleicht erst einmal gewonnen haben.
Ja.
Also ich glaube, vielleicht ist, also das würde ich jetzt nicht als Regel bezeichnen, aber eine Erkenntnis ist, glaube ich, dass du, wenn du schon mal irgendwann mehrmals gewonnen hast, musst du noch mehr machen eigentlich, um es nochmal zu gewinnen. Und Jokic wird es jetzt dieses Jahr nicht machen, aber ich glaube, selbst jetzt in dem Jahr danach macht, wird einfach schwer, weil er es halt schon zweimal gewonnen hat und irgendwann reicht es dann auch. Irgendwann dürfen dann auch mal ein paar andere.
Ich glaube tatsächlich, das ist eine höhere Hemmschwelle. Da ist vielleicht das beste Beispiel 1997. Dieses MVP-Rennen war in The Last Dance sehr, sehr, sehr präsent, prominent vertreten, weil Michael Jordan took that personal und so weiter. Da ist eben Karl Malone MVP geworden und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte halt MJ schon 4 MVP-Titel verteilt auf die letzten Jahre. Tim Duncan, Magic Johnson, es gibt viele Beispiele. Steph Curry hast du gerade angesprochen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also wenn du mal schon 2, 3 MVP-Titel in der Tasche hast, dann wird einfach logischerweise die Erwartungshaltung höher und auf der anderen Seite aber auch die Hemmschwelle, die dann nochmal für dich zu voten. Ich glaube, ironischerweise geht dann dein absurdes Level, zählt dann so ein bisschen gegen dich, weil einfach, es wird halt erwartet, dass du nochmal eine Schippe drauf
setzt. Wir setzen es voraus, ja. So, wir gehen davon aus, dass Jokic so spielt, wie er bisher spielt, dass Giannis so spielt, wie er bisher spielt. Dass Tatum so spielt, war jetzt nicht unbedingt so krass vorhersehbar, weil der echt nochmal einen ziemlichen Sprung gemacht hat. Deswegen vielleicht auch Leistungssprung, also wir reden ja nicht über den Most Improved Player Award, also Leistungssprung beim MVP nicht ganz so krass wichtig, aber es kann schon deinem Case wirklich helfen, wenn du deutlich besser bist als letztes Jahr oder jemals zuvor. Und wenn du halt aber schon MVP warst, dann ist es halt schwer, dann nochmal so einen krassen Sprung zu machen. Und vor allem, wenn du Back-to-Back, also wir haben ja darüber geredet, Curry hat den Sprung nochmal gemacht zu seinem zweiten Titel. Giannis hat, glaube ich, auch nochmal einen ziemlichen Sprung gemacht, als er das zweite Mal war. Aber danach dann nochmal einen Sprung zu machen, so, wie soll das gehen?
Ein anderer Name, den wir, finde ich, zumindest mal kurz in den Raum werfen sollten, ist Joel Embiid. Weil der, wir haben vorher James Harden 2018 angesprochen, der dieser Wiedergutmachungs-Award in Anführungszeichen. Joel Embiid war jetzt 2 Jahre in Folge Zweiter und hat sich auch lautstark zum Teil in den Medien darüber beschwert und gefragt, was er denn noch machen soll. Die Sixers sind inzwischen Fünfter im Osten. Die haben es ganz schön rumgedreht bekommen. Embiid ist auf einem sehr, sehr guten Weg, hat jetzt allerdings aber auch wieder 4 Spiele verpasst oder so in den letzten Wochen. Insgesamt jetzt sicherlich auch schon einige. Das ist natürlich bei ihm sowieso immer die große Frage. Aber wenn die Sixers so weitermachen und dann in diese Top 3, und da sind sie jetzt nur noch ein Game back zum Beispiel im Vergleich zu den Cavaliers, wenn die Sixers da oben reinstoßen, wenn Embiid so weitermacht, vielleicht sogar wieder Topscorer wird, dann muss man sich über ihn zumindest Gedanken machen, glaube ich, im MVP-Rennen. Aber Stand jetzt, zu viele Spiele verpasst, der Teamerfolg ist noch nicht genug da. Aber auch dann die Frage, wenn Harden zurückkommt, diese Geschichte mit Votes teilen. Yeah. Harden eine super Saison gespielt, bevor er sich verletzt hat. Aber ich glaube, das könnte auch da wieder, alles andere muss mehr oder weniger passen und dann könnte dieses Narrativ zweimal hintereinander Zweiter, jetzt ist er dann mal dran, dann könnte das den Push geben. Aber Stand jetzt gibt es andere Kandidaten, die da deutlich bessere Cases haben.
Ja, 100%. Also muss ich gar nichts hinzufügen, 100%. Lass uns noch über Devin Booker reden, weil wir haben ja in unserer Headline,
haben wir anfangs,
deiner Headline drüber geredet, warum Devin Booker nicht? Warum eigentlich nicht?
Ja, warum Devin eigentlich Booker? Nicht? Das ist eine gute Frage. Jetzt, wo du es so fragst, die Suns sind mal wieder das beste Team im Westen. Wir haben es vorher angesprochen, Devin Booker daran einen riesigen Anteil. Vor allem, wenn Chris Paul noch mehr Spiele verpasst auf die Saison gesehen. Ich glaube, dann wird das Scheinwerferlicht immer mehr auf Booker geworfen. Es könnte halt diese ganz krasse statistische Ebene fehlen, ne? Also er ist jetzt, ich habe auch in die Advanced Stats ein bisschen reingeguckt in Vorbereitung auf meine Headline. Also seine Effizienz sticht jetzt nicht wahnsinnig ins Auge. Es sind gute Counting Stats, aber jetzt auch nicht auf dem Level von Curry, Tatum, Giannis und Co. Aber warum nicht? Also wenn die Suns tatsächlich am Ende wieder vielleicht sogar den besten Rekord der Liga haben oder zumindest den besten im Westen, ist auch er ein Kandidat, der in die Top 5 stoßen könnte. Aber so dieser Schritt wirklich zum Frontrunner oder zum ernsthaften Kandidaten, der ist mir im Moment noch ein bisschen zu groß.
Ja, zumal es halt, das wäre jetzt aber in der Recherche unmöglich gewesen. Und zumal da gibt es ja auch kein universelles richtig oder falsch. Devin Booker ist ein Top 10 bis 15 Spieler in der NBA. Wann hat mal ein Top 10 bis 15 Spieler NBA wann das letzte Mal ein Top 10 bis 15 Spieler in der NBA MVP geworden? Also jeder hat seine eigene Definition für Superstar. Es gibt Leute, die Devin Booker wirklich als Superstar bezeichnen. Aber es ist, glaube ich, schwer, MVP zu werden, wenn du kein Top 7, Top 8 Level Spieler bist. Und Tatum macht ja wirklich dieses Jahr den Jump zu einem, ich hatte ihn an 8 in meinem, oder nee, ich hatte sogar 9 nach den Playoffs. Mittlerweile kann man ihn bestimmt gut und gerne in seine Top 5, 6 reinpacken. Aber Booker würde ich immer noch in diese 10 bis 15er Range packen. Und da ist, glaube ich, schwer, MVP zu werden. Plus, das hatte ich übrigens vorhin schon direkt anspreche, in meiner Analyse, er spielt wahnsinnig effizient, 120er Offensivrating.
Ah, okay.
Aber, also, gut, wirklich gut. 119er jetzt, nach dem Spiel, heute Nacht. Komisch, dass er da ein bisschen gefallen ist. Aber, ja, als Pick-and-Roll-Ballhändler macht er 0,91 Points per Possession, was mir der Eye-Test überhaupt nicht wiedergespiegelt hat. Aber das ist halt schon, das zeigt, dass er immer noch nicht dieser Typ ist, dem du den Ball gibst und der dann macht. Sondern immer noch jemand, der sehr, sehr, sehr vom System profitiert und von Off-Ball-Movement und von den Spielzügen und dem Coaching und allem drum und dran. Also er ist immer noch nicht dieser Luka Doncic-Typ, wo einfach ihm den Ball geben, Ballscreen stellen lassen oder ihm den Ball geben, Post-Ups, wie bei jetzt Jokic zum Beispiel oder Elbow-Spielzüge, whatever. Und das ist einfach dann deine Angriffsmethode. So, der ist er immer noch nicht. Man hat jetzt auch nicht die allerhöchste Usage im Vergleich zu den anderen. Das wäre so ein bisschen der Case gegen ihn. Aber wahrscheinlich dann doch eher der Erste, den ich gemacht habe, dass er halt, also wann ist es, also das ist vielleicht eine, weiß nicht, ob dir da spontan was einfällt, aber wann ist das letzte Mal ein Spieler, der jetzt nicht universell als Top-10-Spieler anerkannt wurde, MVP geworden?
Das ist, das ist halt im Nachhinein eine sehr schwierige Frage, weil das ist ja immer eine Frage von...
Deswegen wäre es unmöglich.
Am Anfang der Saison, also ich glaube zum Beispiel, so weit zurückzudenken, fällt jetzt uns persönlich natürlich sehr schwer, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass in der Saison 2009, 2010... Derrick Rose schon als Top-10-Spieler galt oder auch nur im Dunstkreis. Ich glaube, das war dann halt wirklich eine in dieser verrückten Saison. Das gleiche gilt vermutlich für Curry 2014 und wahrscheinlich auch für Jokic 2020. War Jokic 2019, 20, war der ja noch kein Top-10-Spieler, oder?
Okay, stimmt. Würdest du dann sagen, dass wenn Booker so weitermacht jetzt nach dieser regulären Saison, dass du ihn dann als Top-10-Spieler sehen würdest? Weil würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht.
Ich finde, er hat den Case, ja. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wo ich ihn in meinen Top 30 vor der Saison hatte. Aber ich meine mich zu erinnern, nicht so weit weg. Und ich glaube, das war auch, da hatten wir es doch schon mal, glaube ich, davon in irgendeiner Folge. Ich gucke parallel mal kurz nach. Ich meine nämlich, ich hatte ihn schon in den Top 15. Und dieser Sprung in die Top 10.
Top 15, ja.
Ja, ich hatte ihn auf 14. Und ja, also vor ihm zum Beispiel Paul George, Butler, solche Leute, kann man den Case machen, dass er die inzwischen vielleicht sogar schon überholt hat. Wenn er so weitermacht, warum nicht? Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass man den Case machen kann, dass er nach der Saison vielleicht ein Top-10-Spieler ist. Why not?
Ja, ausschließen sollte man es nicht. Nee, das auf jeden Fall.
Aber ich weiß, was du meinst.
Aber da würde ich zum Beispiel auch eher wieder einen Anthony Davis reinschieben.
Ja.
Auf Platz 10 als einen Booker. Aber ja, wir wollen ja nicht haten gegen MVP-Kandidaten, wa?
Wollen wir noch ganz, ganz kurz über Donovan Mitchell reden? Oder ist das für dich jemand, der inzwischen schon
auf jeden Fall
ganz rausgefallen ist?
Ich hatte ihn in meinem Video vor 2 Wochen auf Platz 3 sogar.
Oh, wow, okay.
Also echt hoch, naja, bevor Garland zurückkam. Mhm. Also, why not? Das war halt auch, bevor die Cavaliers angefangen haben zu verlieren. Relativ viel. Jetzt geht's wieder einigermaßen, aber dann, also sie waren ja wirklich ich glaube, das Video kam nach 10 Spielen oder so, oder also nach 10 F-Spielen, deswegen ist es ja auch das viel zu früh. Und da waren ja die Cavaliers wirklich noch hervorragend. Die hatten ja, jetzt haben sie 8 ihrer ersten 9 gewonnen oder so, keine Ahnung. Und Mitchell hat auch diesen extremen Jump gemacht. Garland nicht da, aber jetzt mittlerweile kann man ja wirklich auch wieder, die beiden, die teilen sich ja die Aufgaben da in der Offensive. Mhm. So, Garland wird jetzt keine MVP-Votes bekommen, Aber wenn man sich die Rollenverteilung anguckt und wer da dann wie viel Einfluss auf diese Offensive hat, würde ich schon noch dann wahrscheinlich Garland da mindestens auch 50% zusprechen.
Was sich zum Beispiel sehr an den Assist-Zahlen niederschlägt. Ich habe jetzt gerade parallel nachgeguckt. Also in seinen ersten 11 Saisonspielen, da hatte er zwischendurch 1 verpasst, hatte Mitchell 6,1 Assists und seit, wahrscheinlich trifft sich das dann genau überein, seit Garland zurück ist, in den letzten, wie viele Spiele sind das? In den letzten 7 Spielen ist er jetzt nur noch bei 3,7 Assists. Also logischerweise, Garland ist natürlich weiterhin der bessere Playmaker, der bessere Passer, der dann viel On-Ball-Duties übernimmt. Und das wird auch im Laufe der Saison weiterhin in Mitchells Statistiken reinfressen.
Ja, also deswegen wäre er jetzt auch, stand jetzt kein Top-5-Kandidat mehr bei mir. Also das ist dann, ja, da ist er dann jetzt einfach rausgefallen durch die Garland-Rückkehr, die natürlich den Cavaliers extrem hilft. Aber jetzt nicht unbedingt Mitchells MVP-Chancen, aber damit wird er leben.
Ja, und damit habe ich
müssen.
Na, der Damian Lillard-Hype-Train ist leider zum Stehen gekommen durch seine Verletzung. Ja Morant ähnlich, der hat jetzt auch schon wieder einige Spiele verpasst, was total schade ist. Das wären zwei Leute, die man vielleicht so nach diesen ersten paar Saisonwochen noch auf dem Zettel hätte haben können, aber inzwischen sind die für mich ziemlich rausgefallen. Und dann, weiß nicht, Tyrese Halliburton, Pacers 12-8, Platz 4 im Osten. Wie wir das natürlich vor der Saison prognostiziert haben. Ja, aber sonst drängt Wahnsinn. Sich jetzt mir kein weiterer Kandidat auf, über den ich jetzt noch unbedingt sprechen wollen würde.
Geht mir auch so.
Gut, und da wir auch in der Aufnahme schon bei fast 2 Stunden sind und das heute mal wieder eine etwas längere Folge wird, würde ich noch zur Trivia-Question kommen, wie immer, abschließend. Und wie gesagt, natürlich dreht die sich auch rund um den MVP-Award. Ich habe ja anfangs erwähnt, ich habe mir alle 67 MVPs in NBA-History zumindest mal grob angeschaut und habe sie nach Franchises sortiert. Und ich würde dich jetzt fragen, Julius, und natürlich wie immer gerne zum Mitraten an den Endgeräten. Es gibt 10 Franchises, für die also in deren Trikot mindestens 2 Spieler MVP geworden sind. Also nicht die Anzahl der MVP-Trophäen, sondern einfach nur die Anzahl der Spieler, die MVP geworden sind für diese Franchise. Und ich würde dich jetzt bitten, nenn mir einfach mal so viele dieser Franchises, wie du kannst und gerne Bonuspunkte, wenn du mir dann die jeweiligen MVPs noch dazu nennen kannst.
Rockets.
Richtig.
Hakeem und James Harden.
Und sogar noch ein dritter.
Lakers. Okay, cool.
soll ich ihn dir nennen, den dritten? Auf den würdest du wahrscheinlich sehr, sehr gerne. Nicht kommen. Den hätte ich. Es ist Moses Malone. Und zu dem habe ich tatsächlich noch einen kleinen Fun-Fact. Oh. Der ist 2-mal im Trikot der Rockets MVP geworden und wurde dann als einziger amtierender MVP der NBA-Geschichte getradet. Und zwar zu den Philadelphia 76ers, wo er dann im Folgejahr direkt nochmal MVP geworden ist. Damit habe ich dir einen kleinen Spoiler gegeben für eine der anderen Franchises.
Okay. Lakers, also werden ja sicherlich den einen oder anderen MVP gestellt haben.
Yes.
Nehme ich mal an.
Nämlich?
Also vielleicht nicht die Kobe. Shaq ist doch bestimmt auch mal MVP geworden, oder?
Tatsächlich nur einmal. Das hat mich ein bisschen verwundert. Aber ja, er ist MVP geworden.
Lappen. Ja, ansonsten Kareem, alle möglichen, ja. Wird schon ein paar gegeben haben.
Yes, und Magic noch.
Soll ich jetzt alle aufzählen? Okay.
Es sind die 4. Magic, Kobe, Shaq, Kareem.
Okay. Bulls natürlich, Rose, Jordan.
Yes.
Dann hätten wir, ich glaube, Milwaukee.
Ja.
Giannis, Kareem.
Genau. Wenn man es ganz genau nimmt, sogar 3, weil ja Kareem hat seinen ersten MVP-Award noch als Lou Alcindor gewonnen. Aber das nur am Rande.
Okay. Die Thunder natürlich. Wahrscheinlich das einzige NBA-Team mit, was heißt wahrscheinlich, also zumindest zu meiner Zeit das einzige Team mit 2 verschiedenen Spielern innerhalb von 3 Jahren, 4 Jahren, was es auch war. Miami wird doch wohl auch mal noch einen MVP gehabt haben vor LeBron, oder?
Nee, nur LeBron.
Nicht?
Nope.
Okay, krass. Boston.
Yes.
Bestimmt auch mal mehr. Ja.
Bill Russell, Boston. Larry Bird, Bob Cousy und Dave Cowens, den ich vorher kurz angesprochen habe.
Denver. Hat Denver schon mal noch einen MVP gestellt?
Nee, nur Jokic.
Auch nicht. Okay. Ist Golden State dabei?
Theoretisch nicht Golden State, aber die Warriors sind dabei. Und zwar die Philadelphia Warriors. 1960, okay. Rookie Will Chamberlain.
Ah.
Und natürlich Curry. Also die Warriors, okay, sind auch eine der Franchises.
Ja, yeah. Okay. Wie viele habe ich jetzt?
Du hast Rockets, Lakers, Bulls, Bucks, Thunder, Celtics, Warriors. Also 7. 3 fehlen dir noch. Und eine davon habe ich dir, habe ich dir vorgelegt quasi, als ich dir den Moses Malone Fun Fact erzählt habe.
Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen?
Du hast nicht zugehört. Moses Malone wurde als amtierender MVP von den Rockets getradet, und zwar zu den.
Jetzt zeigt sich, dass ich null Ahnung habe von NBA History.
Naja, ich glaube, das muss man nicht wissen. Also das hätte ich so auch nicht parat gehabt. Zu den 76ers.
Okay, dann. Ah.
Und war da einer, okay, von einer von 4 MVPs bei den Sixers. Da kannst du mir jetzt aber noch mindestens einen anderen nennen.
Erwartest du jetzt, dass ich dir die Iverson?
Richtig.
Gut.
Und hast du noch mal einen?
Nee.
Wilt, 3-mal.
Aber ich bin zufrieden mit mir.
Passt, alles gut.
Ah, okay.
Und Julius Irving tatsächlich. What? Einziger Spieler, der sowohl ABA als auch NBA MVP wurde. Einmal für die Sixers.
War nicht Julius Irving sogar der Leading Scorer der 76ers? War das nicht letzte Woche irgendwie? War da nicht irgendwas?
Das kann sein, ja. Nee.
Ich glaube, es war nicht Iverson.
Es war nicht Iverson, aber es war Hal Greer.
Ach so.
Den Dude, okay, den niemand kennt.
Okay. Ansonsten Mavericks waren vor Dirk. Ich glaube, da war kein MVP mit dabei. Ja. Ist es ein Team, wo von den Derrick Rose, seit Derrick Rose MVP Award, ist es da eine Franchise, wo?
Nein.
Weil das ist jetzt so ein bisschen meine Herangehensweise gewesen.
Aber bei
dann kriegst du das richtig.
Die verbliebenen 2 Franchises hatten jeweils einen Back-to-Back-MVP in den 2000ern.
Wer war? Die Suns?
Yes, nämlich mit Steve Nash, und der andere war zu Jordans Zeiten, auch das glaube ich in Last Dance prominent mit drin.
Tell me.
Charles Barkley.
Stimmt. Charles Barkley, ja. Und wer ist noch Back-to-Back in den 2000ern?
Yes, ich kann dir die Jahre gerne dazu sagen, wenn ich sie gleich offen habe. Ohne Moment.
Ja. Yeah.
Ich meine, also der eine war auf jeden Fall 1999, also der zweite MVP. Und dann 2002 und 2003, also dann später auch Teammates. Nee, Quatsch, der war nicht 99, der war 95, Entschuldigung. Aber sie waren dann trotzdem Teammates später.
Keine Ahnung.
Tim Duncan und
absolut
David
keine
Robinson.
Tim
bei den Spurs. Siehst
du, das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, aber das wäre, ich hatte es kurz überlegt, aber dachte ich mir, was? Tim Duncan mal MVP, keine Ahnung.
Tim Duncan war Back-to-Back 2002 und 2003.
Back-to-Back MVP, ja. Okay, krass.
Das war das Jahr nach Iverson und das Jahr vor Garnett.
Okay.
Ja, das war's.
Naja,
das
sind 7 von 10 aus eigener Kraft.
Das sind die 10 Franchises. Du hattest die Mavericks noch angesprochen, da war tatsächlich Dirk der Einzige. Bei den Nuggets war Jokic der Einzige. Die Heat und Cavaliers haben jeweils nur LeBron. Hm? Auch das vielleicht, also es gibt auch gar nicht so viele Spieler, die für 2 verschiedene Franchises MVP geworden sind. Nämlich LeBron, der gerade angesprochene Moses Malone, Wilt Chamberlain und natürlich Kareem Abdul-Jabbar. Das war es aber. Also auch das eine nicht ganz so häufig erreichte Statistik. Aber ich würde sagen, dass...
Du hättest mich vorher fragen müssen, was mein Tipp wäre, wie viel ich selber aufzählen kann.
Ach so, ja. Das hätte ich natürlich machen
können. Ich glaube, ich hätte nicht 7 gesagt. Ich glaube, ich hätte 5 gesagt.
Bei den Franchises meinst du? Ach so, stimmt. Ja, so wie du letzte Woche gemacht hast. Ja, das, okay. Ja.
Das fügen wir nachträglich noch mit rein.
Genau, machen wir. Und noch ganz kurz vielleicht zum Abschluss, wenn man wirklich von den MVP-Trophäen spricht, sind die Celtics der All-Time-Leader mit 10 Stück, 5 davon Bill Russell. Dann die Lakers mit 8, Magic und Kareem jeweils 3. Und dann kommen mit jeweils 6 die eben angesprochenen 76ers, die sich auf 4 Menschen verteilen. Und die Bulls mit 5-mal MJ und 1-mal Derrick Rose. Das war's für heute mit dem Double Stepback Podcast. Mal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, euch hat die Folge entsprechend gefallen mit den Diskussionen und dem Blick in die jüngere und zum Teil etwas ältere NBA-Geschichte. MVPs ist natürlich ein Thema, über das wir liebend gern gesprochen haben. Hoffentlich ging es euch beim Hören genauso. Abonniert uns auf Spotify, Apple und Co. Lasst uns Rezensionen da, lasst uns Feedback da. Lob, Kritik, Anmerkungen, was auch immer. E-Mail-Adresse ist wie immer verlinkt. Unsere Social-Media-Kanäle stehen euch offen. Slidet in unsere DMs. Und wir werden uns dann nächste Woche wieder hören. Und zwar mit einer Mailbag-Folge. Unsere zweite Ausgabe unseres Mailbags. Auch da, wenn ihr jetzt schon Fragen habt. Wir haben noch ein paar übrig von letztem Mal. Da wollen wir sicherlich auch noch ein paar abhandeln. Wollen aber auch noch aktuelle mit reinnehmen. Wenn euch jetzt schon eine Frage in den Kopf schießt, dann gerne jetzt sofort eine Mail schreiben oder uns auf Social Media anhören. Ansonsten werden wir gegen Ende der Woche auch da nochmal Aufrufe tätigen. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche und einen schönen Tag an alle da draußen.
Jo, ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.